Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 292, heute mit Felix.
Hey. Hallo Welt.
Hör mal auf jetzt.
Das hatten wir auch noch nicht oder zumindest was? Lange nicht. Und Felix, dass ihr normalerweise Race. Wartet ihr immer bis
Race Condition,
bis der nächste kommt.
Genau.
Bis der andere
aber
was tut.
Markus ist auch noch da, Gott sei Dank.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, und ich bin auch da, meiner einer, ich bin Ingo. Hallihallo, schönen guten Abend. Schön, dass wir alle wieder da sind und Quatsch machen können, trotz der schlimmen politischen Lage, aber wir versuchen uns da nicht so groß drauf zu konzentrieren. Kommen wir gleich zum Blast from the Past. Wir haben ja letztes Mal über Mail-Server-Gedöns geredet und da haben sich einige Leute in den Kommentaren hervorgetan und haben uns noch ein paar Tipps gegeben, was man sich, was man auch machen könnte.
Weiß genau. Ich, ja. Das erste ist hier, also ich glaube, ich spreche hier für alle, ausprobiert hat, davon haben wir natürlich nichts.
Nie.
Weil,
aber ja. Cool, ist trotzdem.
Aber
weil,
genau.
Weil der Ingo ja unsere E-Mails hostet.
So genau, weil Ingo das schon macht und Ingo hat schon ein Setup, aber wenn ihr noch keins habt, hier Mailu? Keine Ahnung. Ja. Wurde ihr empfohlen? Das ist irgendwie auch ziemlich straightforward, alles in einem Ding. Und das andere ist irgendwie Sogo.
Sogo,
was irgendwie ein bisschen mehr als nur Mail macht, glaube ich, so eine ganze Groupware.
Genau.
Aber wenn ihr sowas braucht, könnt ihr euch auch mal anschauen und ausprobieren. Oder ihr könnt einfach das an Ingo abtreten und Problem solved. Aber es ist natürlich nur halb so viel Spaß als selber hosten, ist natürlich schon auch lustig.
Unbedingt, also wenn ihr Zeit habt, hostet selber und wenn nicht, dann sucht euch einen ordentlichen Provider.
Sucht euch einen ordentlichen Ingo.
einen ordentlichen Ingo, genau. Ja, ich hatte auch in die Kommentare irgendwie reingeschrieben, also ihr könnt natürlich auch mich als Provider nehmen, das ist kein Problem. Ich lasse mich bezahlen für alle Schweinereien. So.
Ich hätte gern hier Windows, kannst du hier Windows Mail, machen. Wie heißt das? Active Sync, Windows.
Ich kann Zeug? Active Sync, ja, Windows kann ich nicht, aber Active Sync können wir.
Ja, aber ich will das natürlich auf Windows, weil sonst, also.
Nee, das, sorry.
Das muss von einem Windows-Server kommen, ansonsten fühle ich mich da schmutzig.
Nee, aber Active Sync, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht. Das kann man tatsächlich machen. Und zwar.
Kann man, ja.
Ja,
aber warum?
Für Windows.
Nee, weil die tatsächlich viele Telefone haben das eingebaut, dass sie das per Active Sync
IMAP
können.
Auch?
Ja, IMAP auch, aber du kannst zum Beispiel mit einem Standard Android schon kein CalDAV und CardDAV machen. Brauchst du ein extra Client-Dingsy. Und ich glaube, Exchange kann so ein Ding, ne? Kann ein Android, ein Standard Android Exchange? Markus, du hast doch gerade ein Android in der Hand, oder?
ich habe es gerade rausgekramt, ja. Nur.
Ja.
Also in den Konten, wenn ich mich da hinten navigiere, ich glaube, man kann Exchange einrichten. Aber
Siehste?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das,
das ist
abhängig davon ist, von wem dein Android ist.
Okay, aber das ist, da kannst du Active Sync nehmen und du kannst mit Active Sync ja nicht nur E-Mails machen, sondern auch Kalender und Kontakte. Und ich habe es bei mir so eingestellt, dass Kalender und Kontakte Active Sync bei mir in der Nextcloud landen würden und E-Mail halt der E-Mail-Server ist. Also du kannst dieses Z-Push nehmen, was von ehemals Zarafa, jetzt Copano kommt. Und die haben halt Backends entweder gegen ihre Lösung, aber auch gegen IMAP und gegen CardDAV, CalDAV. Und dann kann man das alles so zusammen friemeln, dass es auch sowas tun würde, wenn man denn Active Sync verwenden will. Und was man natürlich auch über Active Sync machen kann, was ganz lustig ist, du kannst so ein Remote löschen organisieren.
Ja, das. Ich hatte Organisationen, die. Also, Remote löschen, schön und gut. Wenn du mir ein Phone in die Hand drückst, was du bezahlst, dann kannst du das auch remote gerne löschen. Aber dann gibt es so Organisationen, die dann sagen so: Ja, wir haben hier Mail und das geht nicht über IMAP, sondern auch nur über dieses ActiveSync und keine Ahnung was. Und wir können dein Phone remote löschen.
Ja, nee.
Und das so, danke, nein, nee, dann schaue ich da halt einfach nie rein. Ist mir eigentlich, also, don't care.
Ist doch nur zu deiner Sicherheit. Die machen das doch nur, wenn sie dir damit helfen.
Ja, aber dann, also, dann baue ich mir vorher irgendeine Bridge, wo alle meine E-Mails dann halt publicly available sind für alle, bevor der Scheiß auf mein Phone kommt. Also, wie gesagt, voll okay, wenn das eine Firma ist, die sagen dir, hey, das ist unsere Policy, das ist dein Phone. Fair enough. Aber sicher nicht auf meinem privaten, also, hä? Ich gebe sicher nicht irgendwelchen Organisationen Zugriff, mein privates Phone remote zu wipen. Also, nee.
Also, hä, finde ich, ist die richtige Einstellung dazu, ja.
Ja. Nee.
Ja.
Ja. Say what? Und die sehen das dann auch nicht ein, dass das ein Problem ist oder so. Tja, dann nee, habe ich halt einfach keine Mails gelesen. Also, ging halt auch irgendwie.
Ja.
Also, beziehungsweise dann
gelesen,
halt...
gelesen, wenn du auch auf Arbeit bist. Ist
ja
auch schon okay.
Ja, beziehungsweise dann halt gelegentlich mal so einmal im Monat halt via Webmail oder so. Das ist dann halt, tja, nicht mein Problem.
Reicht ja auch.
Jo. Sollte auch weniger Mails lesen. Oder?
Weiß nicht.
Da geht, ist oder? Immer nur Arbeit, ist immer nur Arbeit, lohnt sich nicht.
Echt? Mails lesen ist Arbeit.
Ja, nee, das, was da drin
steht. Das stimmt. In Work-E-Mails kommt öfter mal das, Work vorbeigeflogen.
Ja, da stehen halt so Dinge wie, kannst du nicht mal XY machen? Und du denkst dir dann so, nee.
Nö.
Kann ich nicht. Aber dann denkst du so, ah, fuck, die zahlen mir ja Geld für, da muss ich wohl.
So, gute Arbeitsmoral, die wir hier vorleben. Super.
Ekelhaft.
Ja. Okay. Haben wir sonst noch was zum Blast from the Past?
Ich glaube nicht.
Nö. Dann kommen wir zum Toten der Woche.
Achso, doch. Wir hatten eine Sache, sorry. Ja. Und zwar ging es um unsere Chaptermarks. Und anscheinend ist es so.
Gerade schon wieder voll gegen die Wand gefahren hast mit deiner Aktion, aber nee, mach, erzähl ruhig. Doch,
nee, nee, ich.
Doch, hast also, du.
Pass auf.
Gerade hast du es eben gemacht, weil ich habe schon Toter der Woche gesagt.
Nee, pass auf. Folgendes. Ja. Ach so, ja, nee, das stimmt. Nee, das
sag's nochmal, Ingo, sag's nochmal.
Nee. Ich weiß nicht, wie man damit jetzt umgeht. Vielleicht gehört es jetzt in diese Kategorie, ich weiß, ist halt so. Ja. Jedenfalls, also es stellt sich heraus, dass diese Chapter Marks, was aus diesem Text, Speech-to-Text und dieser Heuristik dahinter rauskommt, dass es nicht unfehlbar und perfekt ist.
Was?
What? Ja. Say what?
Ja. Unglaublich. Jetzt ist halt die Frage, wie können wir unseren Hörern die Möglichkeit geben, das zu reparieren, was da diese AI ausgespuckt hat?
Tja.
Und die Antwort ist, aktuell können wir doch nichts machen, oder?
Nee.
Nee.
Aber es also, wäre schon cool, eine Möglichkeit da zu haben.
Hier, also technisch, das Problem. Teile gehen ganz einfach. So, für den Webplayer sind Chapter Marks ist einfach ein Textfile. Das könnten wir easy auch irgendwie diese Textfiles im Git-Repo hosten oder so und die dann irgendwie rüber synken jedes Mal, wenn die auf Master gemerged werden oder was weiß ich. Ja. Das würde sich verhältnismäßig einfach bauen lassen. Müsste man halt machen, wäre halt Arbeit und da wird es dann scheitern. Aber das andere ist, Chapter Marks in Files müssten wir halt jedes Mal irgendwie die ganze Pipeline, die ganze Audio-Pipeline, die nicht automatisiert ist, laufen lassen. Das heißt, du musst da irgendwie auf Phonic, dann musst du die richtigen Files da reinwerfen, plus Chapter Marks.
Aber dass was das macht denn das eigentlich? Also wie kommen, also gibt es in MP3 ja, und Org, ja, gibt es da so ein ja, magisches Chapter Mark-Dingens?
Genau. Das ist das Kann Problem. Und das ja, da gibt es auch Libraries, die das machen, aber das ist halt super kreblich, das zu machen. Das heißt, du müsstest da halt für jedes Audioformat, was wir so anbieten, müsstest du halt was bauen, wo du das dann richtig nach reinkrepeln kannst. Das könntest du auch machen, das ist halt super aufwendig vermutlich. Oder wir müssen es halt jedes Mal durch Auphonic jagen, was uns dann jedes Mal irgendwie Auphonic-Minuten kostet, was irgendwie
auch nicht so nice ist.
Dann auch geht. Nicht so nice ist, ja. Und es ist halt auch absolut nicht automatisiert. Das heißt, du müsstest das zuerst mal automatisieren und dann wäre es halt auch noch verhältnismäßig teuer für gar nicht mal
nur
so
neue Chapter Marks, ja.
Ja, nur neue Chapter Marks und halt auch ein bisschen, ja. Bisschen uncool. Ist leider alles, habe ich mir mal überlegt, was man, okay, und ob man das nicht einfach machen könnte. Und das, die Antwort ist leider nein, kann man nicht einfach so.
FFmpeg, habe ich mir gehört, kann sowas.
Ja, natürlich, man kann alles machen. Es ist immer die Frage nach Aufwand. Also, ja.
Also vielleicht kann irgendjemand uns quasi so ein Skript bereitstellen, also,
wenn das irgendjemand baut, dann bin ich gerne bereit, hier ein bisschen Zeit zu investieren. Aber ja, dazu bräuchten wir halt irgendwas, wo wir easy das in Audio-Files fixen können.
Genau.
Ohne dass die Audio-Files korrupt sind nachher und so. Ja.
Das wäre echt blöd, ja.
Und das stelle ich mir, ja. Ich habe da kurz reingeschaut und mir gedacht so, ja, nee, das ist Arbeit und
dann lieber dann.
Da sind wir wieder beim Anfang.
Ja, eben. Sind wir wieder, da werde ich nicht mal für bezahlt, darum ja, war dann mein Interesse nicht so groß. Ich habe genug andere Open-Source-Dinge, die ich tue, die ja, auch Arbeit sind, die ich schon mache. Ich kann mir nicht noch mehr Arbeit.
Genug Arbeit.
Ja, ich habe genug Arbeit.
Na gut.
Ja, aber also fühl dich frei da mit FFmpeg und so. Ne?
Nee, das ist ein anderes Format. Die wollen irgendwie, das sieht irgendwie anders aus.
Ja, es ist halt nicht, ist halt echt nicht einfach. Ist leider nicht.
Hier gibt es irgendwie so ein Shell, so ein Python-Shell-Script-Dingens, was da irgendwie irgendwas macht.
Ja, aber es ist halt alles.
Ist sogar von 2020. Vielleicht ist einer unserer Hörer, der uns das quasi schon bereitgestellt hat.
Ja, also könnt ihr ja mal Kyle in die Kommentare Howells. Schreiben. Ja. Wenn ihr sowas baut, was irgendwie.
Was das alles kann.
Ja, MP3.
Ah, shit,
das Problem ist halt auch, Formate. Jedes Audio-File hat natürlich ein anderes ja,
Ding, sie.
Ja, ist anders spezifiziert und irgendwie Chapter-Marks in MP3 sind halt irgendwie nicht gleich wie Chapter-Marks in diesen M4A-Files. Und ich weiß gar nicht, ob die OGG-Files auch Chapter-Marks haben, aber ich glaube schon. Aber das sind da halt auch wieder anders. Ja.
Finde ich gut.
Genau. Ist halt leider kein triviales Problem.
Ja. Können wir jetzt auch heute hier nicht lösen.
Warum eigentlich
nicht? Ja, ist halt so.
Wir sind hier zum Quatschen, nicht zum Problem
lösen. Ach so, ja, okay.
Probleme lösen können andere.
Machen wir mal weiter.
Wir machen genau. Probleme, wir lösen keine Probleme.
Und was? Schon wieder irgendwie 20 Minuten über Chapter Marks reden, hilft jetzt auch leider nicht weiter.
Was? Warum eigentlich nicht? Okay, ich hab's verstanden.
Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal nochmal abseits diskutieren oder.
Ja,
oder
vielleicht kannst du auch einfach mal das Pad fixen und dann können wir mal noch wieder ein bisschen klassisch Chapter Marks und so. Mit dem Chaptermarker V2?
So, nee, das geht nicht. der ist Legacy-Code.
Legacy.
Ja, aber das ist weniger Aufwand, als die Chaptermarks nachträglich zu fixen.
Vermutlich.
Sag's, ja,
wir können
ist leider so.
Premium, Plus-Abos verkaufen.
Binäge wieder Plus.
Das sind
Binäge wieder Plus,
ja. Binäge wieder Plus, genau. Und die Hörer
fixen unsere
Chaptermarks. Wir machen ein anderes Abo-Modell. Wir machen nicht, dass wir dafür Geld nehmen, sondern wir nehmen dafür Chaptermarks. Die Leute, die als erstes die neue Folge hören dürfen, die müssen uns die Chaptermarks liefern.
Und dann kriegen die vor Auphonic, bevor das durch Auphonic durchgejagt ist, kriegen die unseren schilligen Cut, genau. Der noch nichts gemacht hat. Ich hab grad, das ist der Live-Schnitt schon.
Ja.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, also ist zumindest eine Idee, das Problem crowdsourcen. Also wir haben ja irgendein Hörer hat doch auch dieses Merching-Ding gebaut. Also da kannst du dann irgendwie, hast du so eine Gruppe und dann submitten die halt alle diese Chaptermarks und dann merchst du die alle zusammen und sagst du, das ist Master Chaptermark und los geht's.
Und bei allen Unstimmigkeiten gewinnt die Masse.
Aha.
Ja, der
also weiß. Kannst du in diesem Mercher-Ding kannst du sagen, was du deine Merch-Strategie festlegen.
Genau. Du kannst ja auch sagen, dass du dem einen mehr vertraust. weil er öfter schon gute Chaptermarks geliefert hat.
Guter Chaptermarker, gerne wieder.
Genau, bester Chaptermarker, 5 von 5 Sternen.
ja, gut. Wollen wir weiter über Chaptermarks sprechen? Oder
nein, wir wollen jetzt durch. Tod der Woche.
Toten der Woche kommen, aber ich muss ja Toter der Woche sagen, damit
jetzt das aufhört, Chaptermark.
Ja. Wir kommen einfach nicht runter von diesem Thema, egal wie wir es machen. Ja.
Machen wir es falsch,
genau. Ja. Ich habe vorletzte Woche eine E-Mail gekriegt, dass irgendwie lauter Sachen abgeschaltet werden. Hintergrund ist irgendwie, dass es Movil demnächst mich nicht mehr gibt, oder? Diese Firma, die so.
Was ist ein Mufe?
Was war das nochmal? Ja.
Ja, es war ein Gemeinschaftsunternehmen von, ich glaube, Mercedes und BMW, und die haben so Mobilitätsdienste angeboten, und einer davon war zum Beispiel in Stuttgart die SSB-App zu machen. Und eben auch für andere Verkehrsverbünde, unter anderem auch solche Apps wie, dass man quasi immer einsteigen kann, losfahren kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann erst am Monatsende das Beste für dich rausgerechnet wird. Also du, weiß ich nicht, wenn du nur einmal im Monat gefahren bist, hast du dann halt nur die Streckenkarte benutzt, und wenn du irgendwie so oft gefahren bist, dass sich die Monatskarte gelohnt hätte, dann hätte dir die Monatskarte abgerechnet. Solche Geschichten haben die gemacht. Mhm. Und da kam jetzt eine Mail, dass sie die SSB-App und eben einige andere abschalten. Und ja, für mich sieht es so aus, als würde die Firma diesen Geschäftsteil halt einstellen. Ich glaube, BMW hatte sich schon lange zurückgezogen. Mittlerweile hat sich auch Mercedes zurückgezogen und macht das nicht mehr. Oder damals hießen sie noch Daimler.
Das war aber schon Ende 2020.
Genau. Da haben sie sich schon rausgezogen und haben, glaube ich, die verbleibenden Teile irgendwie an die Bahn verkauft oder sowas. Und jetzt kam halt die Mail, dass sie die Sachen alle einstellen, was ich ein bisschen schade finde, aber ja. Also irgendwie haben BMW und Mercedes das Ding ein bisschen gegen die Wand gefahren. Ja. Mittlerweile hat sich Mercedes ja auch wieder auf andere Sachen konzentriert, hat sich auch aufgespalten in zwei Firmen und weiß ich nicht, hat sich da aus diesem Business irgendwie rausgezogen, haben es irgendwie nicht ans Laufen gekriegt.
Tja.
Ja, deswegen für mich Tote der Woche Movil und die ganzen Applikationen, die sie auf deren Basis sozusagen entworfen haben. Ja. Was habt ihr noch?
Sad.
Ja, ich finde es wirklich, also es ist echt schade. Also ich, wie gesagt, ich habe, als ich in Stuttgart gewohnt habe, habe ich die SSB-App tatsächlich eine Weile oder sehr, sehr lange lieber verwendet als die vom Verkehrsverbund. Und ja, jetzt ist halt diese Movil und Reach Now Sachen, die sie da mal gebaut haben, weg. Weg, weg, weg.
Ja. Was auch bald weg ist, ist unser Lieblingsfilesystem, also das nach GeeSFS, das ReiserFS, und das Scheduled for Removal 2025. Gibt dann Commit und wird wohl removed. Also wenn ihr Workloads auf ReiserFS habt, solltet ihr euch mal Gedanken darüber machen, das irgendwie wegzumigrieren, weil es wird nicht für immer da sein.
Ja, doch schon. Dürft einfach niemals updaten.
Dürft einfach, genau. Das andere.
Ja. Weiß ich nicht, aber Riser 4 hat es, glaube ich, nie in Kernel geschafft, ne? Und ja, nachdem Hans Reiser ja ins Gefängnis musste, weil er seine Frau umgebracht hat, war da auch irgendwie.
Ah, das war das Ding.
Ja, war da nicht mehr so viel Weiterentwicklung an dem Ding. Ey, weil ich habe früher.
Aber da hat er so viel Zeit.
Ja, aber durfte er wahrscheinlich nicht so viel coden.
Auf Papier?
Papier weiter coden. Vielleicht, wenn er jetzt, weiß nicht, wenn er irgendwann wieder rauskommt, dann halt sagt er so: Oh, es ist fertig hier, ich habe alle Probleme gelöst. Und ja, dann wird es auf einmal nicht mehr deprecated. Aber das wird nicht vor 2025, oder? Hm.
Nee, ich weiß auch gar nicht, wann kommt der irgendwann raus? Kommt der
jetzt raus? Vor oder nach Yodeling Yeti? Das ist doch hier die Frage.
Hans Reiser, wann kommt der? Der hat auf jeden Fall, wir hatten irgendwann mal die News, dass er versucht hat, vorher rauszukommen aus dem Gefängnis und das ist abgelehnt worden. Und ich meine, er hat was Second Degree Murder, also das, was als Totschlag bezeichnet wird, bei uns. Aber ich weiß nicht, wann er theoretisch.
Also, Wikipedia sagt 15 years to life. Oh. Und next parole hearing ist möglich.
23,
ja, also nächstes Jahr.
Genau. Genau, 2020. Hat er es probiert, ist er nicht rausgekommen. 23 wäre der nächste Termin. Ja.
Was ist to life? Sind das 25 Jahre maximal? Oder ist das unlimited? Was ist das, USA?
Ja, ist
weiß
das
man das? Puh. Weil das, glaube ich, irgendwie so in gewissen Ländern ist es halt dann irgendwie so, ja.
Nicht unendlich.
Nicht unendlich, also das heißt dann zwar irgendwie to life, aber es halt nicht wirklich, sondern gibt dann auch so ein Maximallimit, aber das weiß man ja alles nicht so genau.
Ja, da kenne ich mich jetzt auch nicht genug aus.
Ja, ist halt eigentlich auch egal. Auf jeden Fall reiserfest aus dem Linux-Kernel raus. Wird wohl. Außer ihr könnt jetzt auch noch sagen, dass ihr ein Problem habt mit und sagen, ja, nein, reiserfest brauche ich für. Keine Ahnung.
Ja, also mittlerweile brauche ich es nicht mehr. Früher hatte ich viel Zeug da drauf, aber ja, mittlerweile nicht mehr. Ist ja jetzt auch die letzten, da ist 15 Jahre nicht mehr richtig weiterentwickelt worden, also ja.
Ja.
Von dem her.
Ja, okay. Gut abgehangen und stabil.
Heißt, ich würde auch sagen, ne? Stabilität erreicht.
Hm. Ja, aber es gibt auch, also ja.
Ja, gibt noch andere Sachen,
gibt die auch stabil andere, sind. Ja. Und einfacher und besser und.
Genau, es können mehr auch noch.
Schneller, höher, weiter. Gibt irgendwie, glaube ich, wenig Gründe noch, reiserfest zu verwenden.
Also reiserfest 4 ist definitiv noch maintained, aber ja. Halt da nicht ist im halt Kernel, nicht. Oder? Nee, aber nicht im Kernel, genau. Und da es halt nicht im Kernel ist, denke ich mal, ja.
Also kannst du ja sicher auch out of kernel maintain, wenn du willst.
Ja.
Also.
Kannst immer alles out of kernel maintain.
Wenn ja, du willst. Aber es ist ja, irgendwie wieder Arbeit.
Wenn du das Geld hast, dann vielleicht, aber nee, braucht man nicht. Nee. Gut.
Ja, lohnt sich halt nicht. Was sich lohnt und Leute auch noch benutzen und auch noch vermutlich uns lange begleiten wird, ist Ethernet. Aber einer der Mr. Ethernets ist gestorben. David Box, der irgendwie Co-Inventor of Ethernet.
Wir haben echt nichts Witziges heute, oder?
Nee. Mhm. Darum heißt die Kategorie auch Toter der Woche und nicht Witzige Sache der Woche.
Witzige Sache, die man tot nennen könnte der Woche.
Ja, nee, das sind tatsächlich, ja.
Verluste,
genau. Aber 71 immerhin.
Ja, heute jetzt noch kein Alter, wo man sterben muss, aber.
Ja, aber es ist auch nicht irgendwie schon mit 30, also ist schon.
Ja.
Ist immerhin so mittelalt, also. Schon. Keine Ahnung, Mittelalter. Was?
Ja, Mittelalter. Okay.
Aber ja, auf jeden Fall super traurig. Ich meine, Ethernet ist eine gute Sache, hat sich durchgesetzt, finden wir alle toll.
Ja.
Hat er gute Arbeit geleistet. Kann man nichts sagen.
Kann man nichts sagen.
Guter Typ.
Gut. Dann kommen wir zu den Untoten der Woche. Und zwar. Solaris. Habt ihr davon schon mal gehört?
What?
Nee.
Ja,
was ist ein Solaris?
Was ist ein Solaris und kann man sich das eintreten?
Ist das sowas, wo man hingeht und dann braun wird? Ist das ein Solaris?
Nee, das ist ein Solarium, mehrere Solaris.
I see.
Ja. Ja, Oracle, unsere allseits beliebte Firma, die macht ja nicht nur Unbreakable Linux, glaube ich, mit dem sie viel Geld verdienen will. So, die hatten auch mal irgendwie so ein Betriebssystem, was ich Solaris nennt, was sie irgendwie aus Versehen eingekauft haben.
Mitgekauft haben.
Ja?
Gibt's nicht ein, das heißt anders, ne? Das Open, also das, was Open Source ist und mal Solaris war, heißt jetzt Illumos oder so? Kann das sein?
Genau, also es gab ja Open Solaris und das hat Oracle ja schon gleich gekickt und die haben, genau, Open Indiana oder hieß es Open Indiana? Oder Open Indiana, Illumos, genau, Illumos Projekt und das ist was du benutzen kannst, dieses Open Indiana.
Okay, und warum braucht man jetzt das echte Solaris?
Ja, gar nicht. Also gut,
ach, ich meine, okay. das macht Sinn.
Ah ja, dann
haben wir das nochmal geklärt.
Deswegen ist es ja auch als Untoter der Woche. Und du denkst, war das nicht schon längst weg? Ja, braucht das noch einer? Okay, also ich meine, wenn du irgendwelche alten Maschinen hast, die dringend aus Solaris laufen und du irgendwie Oracle da massig Geld in Rachen schmeißt, weil du kommst halt aus irgendwelchen Gründen nicht runter, keine Ahnung, bist irgendwie der ZFS-Freak oder D-Trace-Freak und kommst oder hast irgendwie eine Spark rumstehen und kommst aus Gründen da nicht weg, who knows, ja, dann kannst du natürlich Oracle einfach Milliarden in Rachen schmeißen und dich freuen, dass sie dir irgendwie ab und zu mal einen Patch vor die Füße schmeißen. Ja,
zusätzlich quasi die Kosten, die du für den Strom zahlen musst, damit das Ding halt am Laufen bleibt. Ja,
genau, also da kannst du Oracle irgendwie den noch beglücken mit Geld. Ansonsten wird Solaris nicht mehr richtig weiterentwickelt. Solaris 12 hätte ja schon längst rauskommen sollen, haben sie ja mal abgekündigt. Jetzt patchen sie halt so ein bisschen an diesem Solaris 11 noch weiter rum und keine Ahnung, ich glaube bis 2030 oder sowas. Bis 2034 werden sie es am Leben erhalten und wahrscheinlich genau auf diesen Stand. Aber wenn du Solaris total geil findest und das für einen persönlichen Gebrauch haben willst und das halt eben nicht lizenzieren möchtest bei Oracle und aus Nostalgiegründen oder keine Ahnung, was deine Gründe sind, diese Beta-Version
Selbstgeißelung,
genau, diese Beta-Version einsetzen willst, also die nennt Solaris CBE Common Build Environment, ist sozusagen die Beta-Version für das kommende Solaris sozusagen, da kannst du das jetzt für deinen persönlichen Gebrauch tun, ohne einen kostenpflichtigen Vertrag abzuschließen bei Oracle. Kannst jetzt nehmen, einsetzen, dich freuen, dass du Solaris benutzen kannst.
Schickst du deine Patches hin?
Ich.
An den Lawyer-Briefkasten von Solaris oder was?
Ja. Gar nicht.
Also, ich verstehe es nicht ganz. Es ist so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob das irgendjemand was bringt oder ob das eher so ein Move von Oracle ist, da jetzt noch ein paar Community-Menschen dazu zu kriegen, sich das Zeug anzugucken und
ja, aber warum?
Die dann Bugs finden. Wenn es eine Beta-Version ist von Solaris, finden die da vielleicht Bugs und die können sie dann in ihrer richtigen
per
Version
Brief
verkaufen.
An die Lawyers schicken, sind wir wieder da. Ja.
Wäre jetzt so mein Verständnis davon. Keine Ahnung, also für mich ist Solaris tot. Du kannst Open Solaris, also dieses Open Indiana von mir aus verwenden. Aber ich sehe nicht, wenn du nicht gerade viel Geld hast oder irgendwie auf Oracle stehst, brauchst du das, glaube ich, nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht habt ihr ja also ihr Hörer eine Idee, warum man unbedingt Solaris noch braucht. Also
irgendwann ist ja wieder Kongress, dann können wir es ausprobieren.
Ja. In die gleiche Richtung. Mainframes, wo man vielleicht noch einen Solaris hat, stößt Fujitsu. Die haben halt angekündigt, dass sie das mit diesen Mainframes-Gedönse demnächst nicht mehr machen oder nicht mehr lange machen. Und sie wollen 2030 aussteigen.
Ist das nicht eher ein Tote der Woche vorgezogen? Ne?
Ja, es passt jetzt zu dieser Solaris-News, die irgendwie noch untot ist, plötzlich wieder aus dem Dings auftaucht. Aber Fujitsu hat schon angekündigt, sie wollen da auf jeden Fall jetzt aussteigen aus dem Mainframe-Markt, also aus dem Spark-Server-Bereich, wo du halt Solaris zurzeit noch verwenden könntest, wenn du wolltest. Ja. Ich meine, IBM wird weiter mit Mainframes machen, also du wirst immer noch Mainframes kaufen können. IBM ist da voll der Fan von und wird das wahrscheinlich noch 100 Jahre weiter betreiben.
Wir sind ja auch Fan von Geld.
Ja.
Das wird auch so sehen.
Und Fujitsu sehen da scheinbar nicht mehr genug Geld drin. Und ich meine, Solaris macht keinen Sinn aus meiner Sicht mehr. Und für die macht jetzt auch Mainframes keinen Sinn mehr. Zumindest dann 2030 nicht mehr. So.
Ja, ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Also Open Indiana ist die Distro und Illumos sind die Packages.
Leute. Die was? Nee,
Packages.
Die Packages, okay.
Also Illumos Project ist die Open Source Community, which develops, maintains and supports Illumos Gates. Und das halt diese Package Collection. Und dann kannst du diese Package Collection gleich wie, wer ist das andere? Package Ports. Source? Ja, nee, aber es gibt dieses andere, was auch, ja, Ports sind auf FreeBSD. Die funktionieren ja aber mehr oder weniger nur auf FreeBSD. Und dann gibt es dieses andere, was irgendwie NetBSD hat. Was halt aber auch auf Linux und auf allen möglichen komischen Plattformen läuft. Es ist einfach Package Source. Ich glaube, es heißt einfach Package Source.
Mhm.
Ja. Aber ja, schlussendlich ist es halt ja, NixOS macht ja auch sowas ähnliches. Es ist einfach irgendwie ein Weg, alle Packages an einem Ort zu haben.
Ja, und der NixOS wäre es dann Nix Packages.
Genau, Nix Packages, gleiches Prinzip. Und Illumos ist halt irgendwie für Open Indiana und dann gibt es auch noch so ein Omni-OS, wo du das wohl auch irgendwie benutzen kannst. Ja. Genau. Okay. Kann man tun
oder auch lassen. Oder kommen wir zu den News. News. Und Gott sei Dank haben wir unseren Security-Experten dabei, der uns Dirty Pipe erklären kann.
Mm. Totale Begeisterung.
Ja. Ich muss gestehen, ich habe es heute gerade erst gelesen. Das kann nicht viel älter sein als das Wochenende. Also, ja, es handelt sich um eine Schwachstelle im Linux-Kernel, was in eine ähnliche Kerbe wie Dirty Cow, also Dirty Copy on Write, schlägt. Was zu dem Zeitpunkt 2016 eine Privilege Escalation Vulnerability im Linux-Kernel war. Hier mit Dirty Pipe ist es so, dass du auch eine Privilege Escalation hinbekommst, indem du als unprivilegierter Prozess Code in deinen übergelegenen Prozess einschleusen kannst. Und das Ganze funktioniert so zusammengefasst, dass wenn du eine Datei lesend öffnen kannst, dann kannst du über, weiß nicht, 20 Umwege ungefähr am Ende dann auch in diese Datei schreiben, beziehungsweise in den Page Cache, so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise in den Cache von dieser Datei. Und der übergeordnete Prozess, wenn der die liest, dann würde er quasi, für ihn wird es dann so aussehen, als wäre diese Datei, würde ihn anderen Content beinhalten. Richtig?
Das ist ja gar nicht mal so praktisch, ne? Das heißt
schon unpraktisch, ja, genau. Also das ist quasi, ja. Was macht man da jetzt?
Naja, also auch Android-Champ betroffen zu sein.
Oh.
Aber es wurde in den letzten Kernel-Releases schon gefixt. Also vor ein paar Wochen kamen die Kernel-Versionen zum Beispiel 5.16.11, 5.15, 25, 15, 102 raus und da ist es schon gefixt drin. Es kam halt heute, wurde es öffentlich bekannt. aber es sind schon seit kurzem gefixte Linux-Kernel-Releases da. Das heißt also, entweder habt ihr sie vielleicht schon installiert die letzten Tage und wenn nicht, dann jetzt schnell bitte installieren. Weil das ist natürlich doof, das Ding. Ja. Updaten, updaten, updaten.
Muss man schon wieder updaten. Ich habe gedacht, das war erst mit diesem, was hatten wir, dieses PK-Exec-Ding, das war ja auch so doof.
Tja, hilft
nichts. Doch, ich weiß, Illumos.
Was?
Welches von den beiden war das jetzt? Open Indiana? Was muss man benutzen, damit man das Problem nicht mehr hat?
Open Indiana ist die Distro. Aber ich weiß nicht, ob du da nicht das Problem auch hast.
Ein anderes.
Das würde ich
da
jetzt
hast du
nicht,
andere Probleme.
Das würde ich jetzt
da
nicht
vielleicht
so.
Vielleicht noch kein 5er-Kernel, das könnte sein.
Ja, das ist gar kein Linux-Kernel.
Genau, du hast gar keinen Linux-Kernel. Nee,
das ist halt kein
Linux-Kernel. BSD, du hast einen BSD-basierenden Kernel.
Ja, siehst du, zack. Machen wir das so.
Ja, aber du kannst da auch einfach FreeBSD installieren. Das, also.
Achso, dann hast du nicht das Problem von Solaris auch noch.
Ja, okay. Nee, dann hast du das, weder das die Probleme von Solaris
dann machen wir das
noch
so.
Nee.
Spielt einfach die neuesten Linux-Kernel-Patches ein, Leute.
Ja. Ach so. So einfach.
So einfach. Und updatet eure Android-Phones, weil, wie gesagt, scheinbar ist da.
Wenn ihr die Möglichkeit von eurem Treuhänder bekommt, es zuzudürfen, ja.
Also nein.
Nee, also genau.
So, ja.
Schwierig. Also ich meine jetzt ganz grob gesprochen, quasi diese 80% aller Android-Phones werden dieses Ding für immer behaben, oder das Problem?
Ja, oder sie haben halt so einen alten Kernel noch, dass es sie gar nicht betrifft. Das also.
Stimmt. Schön. Der gute 6.32er Kernel. Prime Enterprise Kernel für immer. Ja, stimmt. Nee, das ist eine gute Idee. Von welchem Android bis welches Android geht es?
Das weiß ich nicht, aber schau mal, gibt es den Bug seit Linux 5.8, ne? Wenn ich das jetzt hier mal beim Überfliegen so einigermaßen richtig sehe. Also ich würde sagen, es gibt's, lässt sich erst seit 5.8 ausnutzen. Von dem her, ja.
Okay, hier. Und zwar. Was haben wir hier? 15 more rounds. Also, Android 10 kommt mit der Header-Version. Header-Version, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es die Linux-Header-Version ist, mit einem 5.0.3. Das heißt, wenn ihr quasi unter Android 10 seid, seid ihr clean. Das ist einfach.
Das ist einfach.
Ja, okay, gut. Das heißt quasi Android 10 nicht mehr updaten dann.
Ja.
Nicht auszusehen.
Oder nur updaten, wenn ihr wisst, dass ihr an der richtigen Stelle landet.
Genau, dass also ihr nicht auszusehen zu hoch updatet. Ich weiß auch nicht, ob Android 11 jetzt schon ein Problem wäre. Android Common Version 5. Ja, keine Ahnung. Ja gut, das, wie gesagt, guckt erst nach, bevor ihr updatet, ob ihr dann nicht aus Versehen einen zu hohen Kernel habt. Oder dann hoch genug, wie das wieder okay ist.
Ja, schwierig. Nee, das ist ja nicht die einzige.
Ist nicht schwierig. Einfach updaten.
Ja, doch. Fair.
Ingo, doch, kann ich einfach updaten.
Und sich,
was, wenn
doch,
du dir
und
dann,
sich dann mit den Konsequenzen arrangieren. Einfach zusehen, wie man dann klarkommt. Und never look back.
Genau.
Das macht nur unglücklich.
Ja, nee, genau. Einfach immer vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts.
Ja.
Das
also,
sehe ich auch so.
Es gibt ein, das macht es natürlich jetzt nicht einfach, aber es gibt ein Android 12 mit einem 5.10er-Kernel und Android 12 mit einem 5.4er-Kernel.
What now?
Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Android-Version, ist die wirklich so fix auf den Kernel oder kannst du da nicht auch selber noch ein bisschen rumbasteln?
Ja klar, du kannst ja einfach hier Dings, FrickelOS drauf machen und dann hast du auch irgendwas.
Ja. Siehst du, kannst einfach updaten, einfach Kernel updaten, updaten, updaten. Schau mal, hier ist System, steht das da drin? Bestimmt irgendwo.
Also hier laut diesem verlinkten Link gibt es von Android 12 ein 5.4 und ein 5.10.
Mhm. Ja, 5.4 wäre ja nicht das Problem.
Branch. Das heißt, eigentlich hast du nur ein Problem, wenn du ein Android, ein frisches Android, fuck, ich guck mal, was ich von Kernel habe hier.
Also auf dem Pixel 6 haben sie es nachstellen können. Also Pixel 6 ist definitiv
Also ich habe einen 4.9er Kernel, da bin ich ja voll
da bisher
gut
raus.
Mit dabei. Hey, ja. Das war easy.
Genau.
Also
das
geht Pixel 3a, in eure Developer-Settings, guckt nach, was ihr einen Kernel habt und dann weint, wenn ihr einen 5.8er oder ein bisschen höher Kernel habt.
Und noch kein Update.
Das Pixel 3a, was ich eben rangezogen habe, um deine Frage zu beantworten, hat mir gerade in dieser Minute ein Sicherheitsupdate untergeschoben.
Aha.
Ja, startet gerade neu.
Aber ich habe auch ein Pixel 3a und das hat, wie gesagt, ein 4.9er Kernel laut dem da. Aber vielleicht ist der darunter ein 5er, wer weiß das schon so genau.
Ja, also ich habe 4.14.
Siehst du, musst du auch nicht updaten. Hm?
Was auch immer das heißt. Gut, so viel zu updated einfach immer. Und
außer manchmal.
Außer manchmal. Was ihr auch immer updaten könnt, was ihr bestimmt auch irgendwo rumliegen habt, ist ein Raspberry Pi.
Ja.
Was Linux drauf hat, was man updaten sollte, wo vielleicht noch so ein Debian Stretch draufläuft, zum
Aber
Beispiel.
Warum? Die liegen doch nur darum. Warum muss ich das updaten?
Weil sie meistens angesteckt an Strom und Ethernet sind. Darum. Weil sie Network Reachable sind.
Weil es echte Computer sind.
Weil es Computer sind. Vielleicht. Das
macht keinen Sinn.
Aber die sind doch so klein und unschuldig.
Genau, so wie so ein Handy. Handy ist ja auch kein echter Computer. Das kann ja nur irgendwie Facebook
Alles
aufmachen oder so.
Facebook und dich filmen und so, Recordings ja. von dir erstellen und vibrieren.
Ja, nur wenn ich gut aussehe, hoffentlich.
Aber weiß ich nicht.
Nicht so oft.
Man erinnert sich an Mr. Robot, wo sie tatsächlich einen Raspberry Pi benutzt haben, um eine Backdoor einzubauen.
Genau, Raspberry Pis.
Data Center, ja.
Tolle Hardware. Genau, das ist auch, also, ja, kannst du halt kaufen, kannst du nicht wirklich zurücktracen, wer das gekauft hat und so. Super toll. Gibt es jetzt irgendwie, die haben so 10 Jahre seit, ich bin nicht so ganz sicher, seit was genau, also irgendwie die Idee gab es wohl schon länger und die ersten Prototypen oder so, aber ich glaube irgendwie so 10 Jahre, seit sie eine Firma sind oder halt diese Charitable Foundation und ja, so ein kleiner Artikel ja, über die Raspis und wie es angefangen hat.
Oder?
Nee, so, nee, wir sind beim Raspi.
Bei News, schon lange.
Wir sind schon lange bei
sorry.
News.
Sorry.
Hallo?
Nee, ist okay. Ich erzähl mir mehr.
Ja, nee, wir warten jetzt noch. Können wir... Gut, was? Ich hoffe, das war genug Zeit für den anderen Felix auch, um mental hier anzukommen bei News.
Ja.
Wir sind bei 10 Jahre Raspberry Pi.
Ja.
Okay.
Genau, und zwar sind es irgendwie 10 Jahre, seit es diese Firma gibt. Also sie haben irgendwie schon ein bisschen vorher angefangen. Und ja, Raspberry Pi, gute Sache.
Super Sache. Als die besten Geräte auf dem Planeten.
Auf die nächsten 10 Jahre kleine, billige Computer, mit denen man Probleme lösen kann, ja. Wo ein richtiges Linux draufläuft.
Ja, super Sache.
Das schon.
Freuen wir uns. Ja, war eine gute Idee, dieses Ding.
Ja.
Ich habe hier auch schon einige. Und ihr wahrscheinlich da draußen auch. Gut, kommen wir zu Selfish OS. Die haben so ein bisschen ein Problem, dass sie tatsächlich Russen an Bord haben.
Yikes.
Ja, und die wollen sie jetzt so ein bisschen loswerden. Verständlicherweise.
Wir machen keine Politik hier, was ist das?
Ja.
Ingo wieder, der Politiker.
Gut, okay.
Ingo.
Sorry, ich source das aus. Ihr hört einfach die letzte Radio-Tux-Sendung. Da rede ich eine halbe Stunde mit Legic über das Thema. Okay? Dann müssen wir das hier gar nicht weiter abhandeln.
Okay, alles klar.
Ja. Verlinke hier bitte die Radio Tux-Sendung, da könnt
genau.
ihr...
Da könnt ihr
ich will sagen, Radio Tux-Sendung. Die Leute wissen noch gar nicht, wo das ist.
Ja, das, ich kann ja den Link noch reinpacken. Meine Güte.
Ja. Wunderbar.
Wunderbar.
Ist das die letzte Radio Tux-Sendung?
Die heute rauskam, die Radio
Tux-Sendung. Ja, okay.
Aber ist nicht die letzte.
Doch, ist die letzte.
Das ist das letzte.
Was? Die aktuell letzte.
Okay, die aktuelle. Die.
Das letzte.
Most recent.
Ja.
Most recent.
Ja. So, Frankreich Open Source. Wer hat das reingeschrieben?
Was da? Haben Sie mal wieder Pläne?
Sorry. Was?
Das ist bestimmt Markus.
Ja, das ist bestimmt Markus.
Atomkraftwerke open sourcen oder?
Atomkraft. Ja, ja. What? Nein, ich finde, also, Frankreich hat einen Aktionsplan für Open Source vorgelegt. Und wenn wir hier so, wo wir so häufig darüber sprechen, dass die Open Source Szene an und für sich in einer tiefen Krise steckt, empfinde ich das als Lichtblick und etwas, was sich vielleicht unsere Regierungsorganisationen ein bisschen abschauen können, dass eben da ein zentraler Plan, und in Frankreich läuft ja anscheinend sehr viel zentral, aufgelegt wird, um mit dem Umgang mit Software aufzuräumen und dann eben auch damit, wie öffentliche Gelder bei der Softwareentwicklung verwendet werden. Und dafür haben sie jetzt einen großen Plan, um Open-Source-Software voranzubringen, zu unterstützen und eben auch langfristig zu pflegen. Und gerade dieses langfristig Pflegen ist ja der Knackpunkt, dass Open-Source-Entwickler nicht einfach immer nur gratis als ihr Hobby da vor sich hin coden, sondern auch unterstützt werden.
Das finde ich ein super Plan. Da sind sie schon ein bisschen
weiter. Ich finde es auch einen guten Plan.
Sind sie schon ein bisschen weiter als wir. Ich meine, zumindest haben wir auch schon drüber geredet, dass zumindest im neuen Koalitionsvertrag Open-Source ein bisschen vorkommt. Und ich habe ja auch letztens gelernt, was wir alles schon für tolle Staatsfonds haben, die Geld in Open-Source reinpumpen.
Und da, wo wird das reingepumpt? In Microsoft Open Source oder was?
Nein, nein, nein. Es gibt zum Beispiel den Prototype Fund, der Projekte, also als Startup sozusagen, als Prototyp, also wenn du einen Prototypen baust, der irgendwas mit Open Source zu tun hat oder der Open Source ist, dann kannst du dafür Geld kriegen. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr in der letzten Sendung von
erzähl mir mehr.
Genau.
Von welcher Sendung?
Ja, im Nextcloud Podcast, im zurzeit aktuellen, spreche ich über den Prototype Fund, wie der aufgebaut ist, wie der funktioniert. Ja. Genau, wir waren jetzt nur noch Cross-Promotion. Ich erzähle gar nichts mehr, wie das alles ist. Sondern
nur deine ganzen Seiten, deine Pet-Projects, die du überall dabei bist. Was hast du denn noch für welche?
Nee,
vielleicht kann man
da
schon.
Ja,
wie, das reicht?
Ja, das reicht.
Du brauchst mehr Projekte, damit du mehr pluggen kannst.
Nee, also dieser Prototype von, ihr könnt euch auch zurzeit dafür bewerben. Also wenn ihr, die ist gerade offen, die Förderungsrunde. Wenn ihr ein interessantes Projekt habt oder eine interessante Idee, eine innovative Idee, die ihr fördern lassen wollt, ihr kriegt dann halt Geld, um dieses Projekt zu entwickeln in der Zeit für ein halbes Jahr oder so. Wie gesagt, hört euch den Podcast an, da wird das alles erklärt. Dann könnt ihr das gerne jetzt einreichen. Und ansonsten arbeiten ja ein paar Leute daran, einen Nachfolgefund sozusagen aufzulegen. Ist ja schön, wenn wir jetzt mal den Prototypen haben, aber wenn wir dann langfristig Geld
in Maintenance Fund.
Genau, so, dann gibt es da ja auch noch was vielleicht noch dieses Jahr was wird. Gucken wir mal. Und ich habe halt auch so Sachen gefragt, wie da die Bürokratie ist, und hast du nicht gesehen, weil ich meine Deutschland, Bürokratie, Geld vom Staat. Aber es war, die Leute, die das gemacht haben, waren erstaunlich fröhlich, dass das so doch einfach ging. Ja.
Ja, krass.
Also auch wenn wir jetzt noch keinen wirklichen Plan haben, da ist Frankreich uns definitiv schon voraus. Zumindest Geld in Open Source wird schon gegeben an einigen Stellen.
Das ist erfrischend.
Ja.
Und es sei auch immer wieder auf die Initiative Public Code, Public Money, Public Code hingewiesen.
Ja.
Die unbedingt unterstützenswert ist, weil das sicherlich die beste Variante ist, wie man aus der öffentlichen Hand Geld für Softwareprojekte ausgeben kann.
Gut. Kommen wir zu Nvidia.
Ja, oder nicht mehr so viel Nvidia. Die wurden gehackt von,
nein,
von Leuten. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ich habe es dann gar nicht mehr so viel weiter verfolgt, aber die haben gesagt, entweder macht ihr hier Open Source Treiber oder wir veröffentlichen irgendwie ganz viel Zeug von euch.
Finde ich gut.
Oder wir machen euren,
ja,
euren Source Code open, oder? Das
ja,
ist
ja, genau. Oh. Genau, also irgendwie, wie war das? Ja, halt irgendwie Open Source Treiber.
Ja.
Und sonst liegen sie das. Ich weiß nicht, ich glaube, die Deadline ist eigentlich over und ich glaube, sie haben Zeug gelegt.
Ja, doch, schon eher was Größeres.
Ja, aber so im Detail habe ich es mir dann irgendwie nicht angeschaut. Was halt super scheiße ist, ist für die Open Source Entwickler, weil es legally jetzt halt schwierig wird, zu sagen, sie haben den Source Code nicht gesehen und sie haben das reverse engineert. Weil du kannst jetzt halt faktisch ziemlich einfach den Source Code halt anschauen.
Ja, das müssen sie denn erstmal nachweisen.
Ja.
Aber du willst ja gar nicht so einen Quatsch, dich mit so einem Quatsch auseinandersetzen.
Aber das Problem ist, dass das Legal-Risiko ist jetzt halt extrem gestiegen, weil es gibt halt einfach Dinge, die du gleich machen wirst, auch wenn du die Implementation nicht angeschaut hast, weil es halt einfach mehr oder weniger obvious ist, aber dann kann Nvidia, die ja genug Geld haben, da einfach mal das vorm Gericht versuchen und zu sagen so, ja, aber schau mal, hier Code sieht so aus und was sie im Open Source Treiber machen, sieht fast genauso aus, das haben sie uns abgeschrieben und ja, dann
ist halt kein Nvidia mehr, Leute.
Musst du das halt irgendwie zuerst mal, ja, aber das ist halt scheiße, ist halt.
Ja, benutzt halt AMD-Grafikkarten und benutzt keine Nvidia-Grafikkarten, so what? Da gehen die Leute auf den Sack, die Nvidia-Grafikkarten kaufen.
Das sagst du nur, weil du kein Geld hast, um Nvidia-Grafikkarten zu kaufen.
Nein.
Ja. Ich hätte Geld für eine.
Die Grafikkarte, also ich meine, ich habe mir jetzt schon lange keine mehr gekauft, aber die letzte, die ich mir gekauft habe, war bewusst eine AMD-Grafikkarte, weil ich gesagt habe, ich will, dass das ordentlicher Quellcode ist, den ich benutzen kann und nicht halt so ein Shit. Das weiß man halt. Und dann kauft man halt als guter Linuxer einfach kein Nvidia, weil fuck you, Nvidia, wir wissen das doch.
Das stimmt. Das ist ein guter. Ist das eigentlich ein Clip? Gibt's das als Video?
Das gibt's
als Video. Wo er das gesagt hat?
Ja. Das gibt's als Meme.
Ich meine, das Meme und dass er das gesagt hat und so und die Newsartikel dazu.
Ja,
das ist die erinnere ich mich, aber ans Video erinnere ich mich so null.
Doch, das sagt er. Es ist eine Frage, die weiß ich nicht, da erzählt er irgendwas und da gibt es irgendeine Frage und er antwortet darauf so. Also es ist
2012,
an irgendeiner Uni oder so, ne? An irgendeiner Uni.
Ja, 2012, irgendeine Uni, wo er war, genau.
Ja, so praktisch. Praktisch.
Weiß man doch einfach, macht man einfach nicht.
Ja, also.
Das ist nicht so wie die Aussprache von GIF, wo es klar ist, aber er hat es nicht gesagt, er hat es nur in diesem Video gezeigt.
Stimmt, die Aussprache von GIF ist einfach Gift, ist total klar.
Schnell weiter,
du
schnell
und ich,
weiter.
Wir beide wissen,
es heißt falsch, GIF, was du sagst. Genau. Es wäre völlig egal, was der Erfinder von dem Ding hält.
Seins, wer darf's nennen, wie er will?
Kann er halten wie ein Dachdecker, ja. Das heißt
wie
trotzdem GIF.
Wie ist denn so ein Dachdecker?
So viele Handwerker, wie ich in letzter Zeit hatte, da halten die das alle falsch rum, auf jeden Fall.
Obviously.
Gut, was haben wir noch?
Hier, Static, also Execution und Static Analysis für den MSVC. Das ist der
Gesundheit.
C++-Compiler von Windows.
Windows.
Genau, das ist der
Aber
Windows.
Warum?
Und jetzt, wir kennen ja alle dieses Compiler Explorer, oder? Compiler Explorer, bester Explorer.
What?
Compiler Explorer. Das ist so eine Seite. Da kannst du
Da
kannst
du
auf
so ein Executable hochlädst und dann zeigt er dir den Dingscode, oder?
Nee, Source Code, ja. Das auf der einen Seite hast du so deinen Source Code und auf der anderen Seite zeigt er dir dann halt, was er für Assembly draus machen würde. Genau. Und da kannst du super easy halt hin und her, wenn du irgendwie ein Problem hast und dein Ding kompiliert irgendwie mit der einen Version und mit der anderen Version nicht oder so. Und dann kannst du da einfach super easy GCC durchklicken und sagen so, ja, mit GCC, ich habe hier dieses Code-Snippet und mit GCC weiß ich nicht, 6 oder was ist aktuell auf Debian irgendwie uralt, mit GCC uralt irgendwie 6.3 oder so, kompiliert das und wenn ich hier, dann kannst du da hochklicken und sagen so, was ist denn mit GCC 8.2 und dann klickst du da drauf und dann zeigt er dir an und sagst so, geht kaputt oder so. Oder zeigt dir halt irgendwie Assembly-Code an. Und da geht natürlich nicht nur alle komischen Versionen von GCC, sondern auch da gibt es halt auch noch so ein paar andere Compiler. normalerweise nimmt man da natürlich irgendwie Clang und GCC her, aber es ist halt, gibt halt auch Support für dieses Windows-Zeug, weil du vielleicht irgendwie Cross-Plattform machen musst und dich dann halt fragst, so ja, aber GCC und Clang kompiliert das, aber Windows halt wieder nicht. Und dann kannst du da halt ein Code-Snippet ausprobieren. Und sie haben jetzt auch Execution-Support, das heißt, du kannst da tatsächlich sehen, kompiliert, kommt der Output raus. Was ziemlich cool ist. Und das andere ist irgendwie Static Analysis. Ja, was dir halt noch so dieses Static Analysis Output Zeug gibt, was der Compiler dir halt sagt, wo er dir halt Warnings gibt. Ja, und Dinge mit mehr Compiler, mit verschiedenen Compilern zu kompilieren, ist immer eine gute Sache, weil man sich sonst gerne mal auf Features oder Bugs verlässt, die halt keine, ja, die der Standard halt nicht verspricht, dass das funktioniert, sondern halt einfach ist halt so im GCC kaputt und darum funktioniert dein Code.
Kann man da nicht auch sagen, minus strict oder sowas?
Ja, kannst du schon auch, aber also,
keiner macht das.
Doch, doch schon. Also, ja,
aber reicht es nicht? Ist es nicht so wie quasi
du hast halt trotzdem nicht,
POSIX Shell und Bash und so?
Ja, aber du hast halt trotzdem Bugs und so. Also, das halt irgendwie, GCC hat das halt, oder Dinge, ist halt, du hast einen Standard und du kannst das halt verschieden machen. Du kannst das verschieden implementieren oder so. Und dann hast du halt auch schnell mal ein Problem. Also dein deine Codequalität nimmt halt zu, wenn sie halt, wenn das halt vielleicht mit mehr als einem Compiler
kompilierst.
Und um Dinge auszuprobieren, ist halt dieses Compiler Explorer super praktisch. Und der Windows Support ist jetzt da irgendwie besser geworden. Und das ist echt eine gute Sache. Also Compiler Explorer sowieso, wenn irgendwie so C-Code oder so Zeug habt und irgendwie Assembly anschauen wollt. Ist auch fürs, um zu verstehen, wie irgendwie Computer funktionieren und so, ist halt interessant.
Gut.
Okay. Ich hatte noch den einen Link, was ich gemeint habe, Online Disassembler, das war das, woran ich mich erinnert habe, aber das ist quasi ein Schritt danach, also du kannst ja quasi eine Binary hochladen und dann macht er, dann ist Disassembler die in relativ cool, ohne dass du so ganzen IDA Pro Kram und so brauchst.
Ah, nice.
Das ist ganz witzig. Braucht man halt für andere Sachen, nicht unbedingt jetzt für dieses C++ Code schreiben. Genau, aber die war cool, also die Seite ist gut.
Also da kannst du echt einfach deinen. Ja, nice.
Ja, und da kannst du auch in verschiedenen Plattformen hochladen. Also zum Beispiel jetzt hier, genau, x86, 64, Spark, Z80, Extensor. Nutze quasi irgendwie einen Arsch voll Möglichkeiten, irgendwelche Sachen einzustellen. Und das ist ganz gut, wenn du jetzt keinen Disassembler hast, aber jetzt mal dir was anschauen willst. Und ein bisschen auf irgendwelchen Text starren möchtest, um irgendwie zu versuchen, warum irgendwas nicht funktioniert.
Nice.
Ja. Ja. Kann auf man auch direkt, Fall. Also man braucht auch keinen Login oder so, man kann es, glaube ich, direkt hochladen irgendwo.
Ja. Ja, nice.
Gut. Bleiben wir bei chronischen Windows-Zeug? Oder so halb, oder ich verstehe das Projekt nicht. Kann mir das jemand erklären?
Doch, das ist super. Das ist einfach, es geht darum, dass man kein NTFS mehr nutzen will.
Ja.
Obwohl man Windows benutzt. Und wenn man dann kein NTFS mehr benutzen will, dann nimmt man alles, was einem vor die Finger kommt. Und deswegen gibt es ein Tool, das nennt sich NTF to ButterFS.
What?
Und damit, es gibt einen ButterFS-Treiber für Windows. Und in Kombination kannst du dann deine Windows-Deb, also deine Partition, ich habe nicht gesehen, dass sie die C-Partition konvertiert hatten, aber zumindest kannst du andere Partitionen konvertieren und mit ButterFS betreiben.
Okay.
What? Ja.
Okay. Ich, Disclaimer, ich habe es nicht selber probiert.
Was ist die Chance, dass danach überhaupt noch irgendwas funktioniert?
Die ist laut dem Log von dem GitHub-Repository hier angeblich relativ hoch, aber das ist natürlich keine Haftung.
Naja, mehr braucht man auch nicht für so ein Dateisystem.
Also, I believe this tool to be stable, please note that I take no responsibility.
Ja, er hat halt, ja, also ja.
Er hat es halt auf seiner Maschine probiert. Works on my machine.
Ja, er hat halt auch als unterliegendes System Butterfest. Das ist natürlich jetzt auch ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja. Okay, spannend auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, wenn man hier auf dieses WinBitterFS klickt, da gibt es auch einen Experimental Bootloader, der Windows vom ButterFS starten soll.
Okay. Das
klingt alles so gut. Also, nee, ihr könnt euer Windows direkt auf ButterFS betreiben. Ha! Take that, ZFS.
Darfst halt keine Dateien editieren. Das ist alles read-only.
Was es nicht alles gibt, krass. Okay, oh nicht, dass ich das ausprobieren würde wollen, aber es ist gut, es ist schon ein bisschen lustig, dass das Leute tun.
Das ist
tun.
Auf jeden Fall cursed, hey.
Ja. 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 Ja, nee. Also, super. Ja, nice.
Ja, das ist geil. Ja.
Und wie wir hier sehen, oder, das irgendwie in C++ geschrieben, könnten ja alle ihre Code-Snippets in Compiler Explorer ausprobieren.
Und dann schauen, ob es auch unter Clang funktioniert oder so.
Ob es auch richtig kompiliert unter Clang oder ob es da was anderes macht, als man erwartet. Super praktisch. Sehr
schön. Was es nicht alles gibt. Gut. Dann.
Ist auch so ein Initial Commit-Ding, oder? Der hat das quasi einmal gemacht und dann ist es fertig einfach.
Wird aktiv benutzt? Also, nee. Also dieses.
200 Commits?
Ja,
dem
nee,
ist das wichtig
schon,
anscheinend.
Ja, ja. Ist ja, schon so.
Das wird aktiv entwickelt. Das ist schon.
Naja, aktiv würde ich jetzt nicht sagen, es wird entwickelt.
Also, WinButterFS wird auf jeden Fall aktiv entwickelt und dieses ButterFS, nee, NTFS zu ButterFS, ich meine, 200 Commits schon, ja, ja, gut. Gucken wir mal, ob das Leute brauchen. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Ding. Wenn ihr Windows verwendet und ButterFS mögt, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Wenn nicht, dann nicht. So, kommen wir zum Thema. Oh, zu Themen, muss ich Themen sagen,
juhu,
damit das.
Ja, das.
Damit
nee,
das
lass, mal, lass uns das mal als ein. Ach so, oh, damit das
nicht.
Ja. Da, ja.
Wir probieren beides, je nachdem, wie gut dich die Google-Stimme erkannt hat. Irgendwo.
Ja, ich habe ja beides
das
gesagt.
Das Thema mit den Themen.
Ja. Nee, wenn du das sagst, hilft das nichts.
So ist ja, 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 ich habe das nur nochmal zusammengefasst. Es ist.
Ja. Genau, es ist auch nur ein Markus-Thema, wir haben davon keine Ahnung, er erzählt uns jetzt was über
Moment.
Personal.
Stimmt gar nicht, ich bin auch mit dabei. Achso, ich bin auch dabei.
Fangen wir mal, genau, fangen wir mal vorne an. Wie kommt es dazu, dass wir die Idee haben, überhaupt darüber zu sprechen,
weiß
wie man
nicht.
Oder was man sinnvoll mit einem privaten Musikkatalog, auch bekannt unter dem Schlagwort MP3-Sammlung, anfangen kann. Es begab sich so gefühlt 5 Binärgewitter-Sendungen in der Vergangenheit. Da ließ Felix einen Hinweis auf Navidrome fallen und das hat mich dazu gebracht, hellhörig euch zu werden. Warum? Weil ich seit längerer Zeit auf der Suche nach einem wirklich guten Player bin, weil ich habe mal Amarok benutzt unter KDE,
oh ja.
Das ist lange her,
ja.
Und ich habe seitdem nie wieder, das war zur Hochzeit von Amarok, als das Ding echt rund lief und als einziges Desktop-Programm wirklich gut damit klarkam, dass man MP3-Sammlungen auf einer externen Festplatte liegen hatte und wenn man die abgestöpselt hat, war halt der Teil, der auf der externen Festplatte lag, nicht Teil der dargestellten Sammlung und wenn man sie angeschlossen hat, war das einfach sofort wieder da. Und das war für mich ein Killer-Feature und auch alles drumherum war einfach perfekt im Amarok. Dann verschoben sich die Prioritäten im KDE-Projekt, zu wenig Leute da wahrscheinlich etc. pp. Dann war in der nächsten KDE-Version Amarok nicht mehr wirklich brauchbar und irgendwann benutzte ich dann auch kein KDE mehr und so teilten sich die Wege. Ich habe dann nochmal versucht, hier auf dem Mac Clementine zu benutzen. Clementine ist aus Amarok entstanden. Da gab es irgendwann mal so ein Source Fork. Und Clementine wird als Cross-Plattform-App entwickelt, aber leider auch eben nicht so richtig entwickelt und fristet eher ein Schattendasein. Und ich denke, der große Fluch all dieser Player ist, dass die meisten Leute einfach mit den Handys irgendwelche Streaming-Dienste benutzen. Streaming-Dienste zu benutzen, habe ich nicht so richtig Bock, weil also 10 Euro im Monat
nicht
kann ich auch viel da kann ich auch viel Musik von kaufen. Ich denke mir einfach immer, wenn ich da kann ich jeden Monat ein Album von kaufen. Das ist mehr, als ich an unterschiedlicher Musik auf diesen Streamingdiensten hören würde. Das ist das eine. Und zum anderen bin ich ja auch so ein bisschen von der Privacy-Idee
angefixt. Und ich denke mir einfach mit der Information darüber, welche Musik hört dieser Mensch zu welchem Zeitpunkt und wie oft, da lassen sich prima Profile durch anlegen. Und mit angelegten Profilen lässt sich im günstigsten Fall einfach perfekt platzierte Werbung schalten. Im ungünstigeren Fall lassen sich da ganz fiese andere Sauereien machen. Will ich also nicht. Also, der Hinweis auf ein Programm, was oder auf eine Software, die so eine Art Personal Audio Server darstellt, hat mich hellhörig gemacht. Soll ich einfach weiterreden? Ihr unterbrecht mich irgendwann, ja?
Nee, sehr nice. Erzähl mir mehr.
Und meine begrenzte Zeit hat das eben ein paar Monate schleifen lassen und ab und zu habe ich da mal reingeschaut. Ich habe dann das Navidrome mal installiert als Docker-Container auf meinem NAS, meine MP3-Sammlung spidern lassen, indexieren lassen und war schon mal sehr happy mit dem Webplayer. Die haben ein sehr nettes Webinterface und man kann im Browser dann einfach Musik hören. Also zum nebenbei beim Arbeiten Musik laufen zu lassen, war das schon mal gut. Dann habe ich für mich persönlich aber noch die Anforderung, dass ich natürlich gerne einen Teil meiner Sammlung auf meinem mobilen Endgerät mit mir rumtragen möchte und auch dann hören möchte, wenn ich nicht unbedingt mit meinem lokalen Netz verbunden bin. Wobei, da könnte man vielleicht noch drum herum kommen bei den Datenvolumen, die heutzutage mit so einem Vertrag einhergehen und einem vernünftigen VPN, klappt das auch. Andererseits hat man nicht immer überall Netz. Also so auf dem Gerät zwischengespeicherte Musik ist ganz nice.
Ja.
Und da ist ganz cool, dass Navidrome eine ganze Reihe von Audio-Server-Protokollen implementiert. Und das Wichtigste, was mir neu war, was ich bis dato nicht kannte, ist dabei wohl Subsonic.
Ja.
Und Subsonic stammt von einem Projekt, die eben eine gleichnamige Software anbieten mit genau dem Ziel, dass man selber seine Musiksammlung hostet, seine Mediensammlung hostet und damit da einfach die komplette Kontrolle darüber behält. Subsonic selbst ist allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht Open Source, aber sie definieren eine API oder das Ding scheint populär genug zu sein, als dass es das de facto Standard im Personal Audio Server Gedöns geworden ist und deswegen implementiert Navidrome zum Beispiel auch Subsonic. Mhm. Und über die Verfügbarkeit von dieser API erschließen sich dann sehr viele Clients für alle Betriebssysteme, iPhone, Android, Windows, Phone, BlackBerry, Desktops auch und verschiedene Hardware-Devices wie Sonos, Roku, und andere, die ich nicht kenne. Es gibt ein Subsonic Kodi Plugin sogar. Gibt es auch. Also Subsonic spielt eine ziemlich zentrale Rolle, wenn man sich damit beschäftigt, dass man so ein Personal Audio System aufsetzen möchte. Und das Coole ist, dass diese Clients, die ich ausprobiert habe, für iOS vor allem, allesamt in der Lage sind, eine Playlist, die ich mir angelegt habe, auf dem Gerät zu speichern und wenn ich dann von dem eigentlichen Server disconnected bin, zu beliebiger Zeit wiederzugeben. Das heißt, diese Offline-Music-Geschichte ist auch abgebildet und erfüllt. Das ist super. Ich habe dann, bin ich darüber gestolpert, dass meine MP3-Sammlung auch ein paar Jahre jetzt arg gelitten hat, weil ich sie nicht so richtig genutzt habe und bin dann natürlich da über einige
das Bitwort gestolpert. Was passiert?
Ja, so in etwa. Nein, ich habe Zeug reinkopiert und mich nicht ordentlich drum gekümmert.
Ach so, das ist nur reinkopiert.
und dann, Problem, ja. Ja, weil wenn man sich Alben auf Amazon kauft, dann sind die ja richtig verschlagwortet. Wenn man sich aber CDs irgendwo kauft dann, und die selber runterrippt, dann hat man sie ja nur gerippt, damit man sie auch auf dem NAS hat. Aber nicht unbedingt sich darum gekümmert, ob die richtig verschlagwortet sind. Also known as IDD-Tags, ordentlich gepflegt. Und wenn man das dann indizieren lässt von so einem Navidrome, dann sieht das komisch aus. Und man möchte das schnell fixen.
Aber
und
dieses Feature, was machst du dann mit diesen Scheiben, mit diesen bunten Scheiben? Die liegen doch rum, stauben ein.
Kunst.
Ja, richtig. Aber die nehmen weniger Platz weg als DVDs. Das heißt bisher, also die DVDs sind ausgemistet, da gibt es keine mehr. Aber CDs habe ich noch. Die sind archiviert.
Ach so.
Die nehmen nicht so viel Platz weg, das ist noch tragbar.
Okay.
So, und im Navidrum habe ich es nicht gefunden, dass man direkt in der Web-Oberfläche, also ich habe es nicht gefunden und ich glaube, ich habe auch mal eine halbe Stunde, genau, ich habe auch eine halbe Stunde im Projekt tatsächlich gesucht, ob ich es wirklich nur, ob ich nur blind bin oder ob es das nicht gibt. Und es sah für mich dann letztendlich so aus, als wenn es das nicht gibt. Da es nicht so ganz straightforward ist, den Pfad sich rauszusuchen, also es sind sehr viele Klicks, wenn man den Pfad rausgesucht hat, dann über den Dateimanager die Datei suchen, dann mit einem ID3-Tag-Editor die Datei öffnen, bearbeiten, fixen. Nee, das ist alles doof.
Das
also
schon
hätte ich eigentlich...
Geht, also, das ist schon so ein Feature, geht. Was man haben will, ne? Also, weil das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich sowas... Dann hast du halt und dann siehst du da darin irgendwie, okay, das ist irgendwie falsch getaggt, ich will das fixen. Und dann musst du irgendwie, gleich wie mit unseren Chaptermarks, dann musst du erstmal irgendwie FFmpeg anwerfen und irgendwie Kommandozeile nachschauen. Das machst du einfach nicht. Und dann ist es einfach kaputt und dann machst du es traurig und...
Ja, genau. Ein Editor, mit dem man wunderbar ID3 editieren kann, ist übrigens, stammt auch aus dem KDE-Projekt, das ist der Kit 3. Ich glaube, ich verlinke den auch noch. Kit 3 Audio Tagger gibt es für alle Plattformen. Den habe ich dann tatsächlich auch für ein paar Alben benutzt. Und irgendwann wurde es mir zu blöd. Und dann habe ich gedacht, na, das muss doch eigentlich auch gehen. Weil vor allem der Punkt ist, ich will mich nicht abends dediziert 2 Stunden hinsetzen und sagen, alles klar, ich fixe jetzt alle 3 Tags. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wenn ich beim Musik hören irgendwie so Shuffle Playlist All My Songs und dann läuft was und denke, boah, cool, und guck auf den Player und denke mir, was steht denn da für ein Geraffel? Und dann will ich halt das kurz fixen. Dann möchte ich keinen Umwege machen, dann will ich gerade die 3 Wörter, die da falsch sind, ändern und gut ist. Und deswegen muss das eben in den Player eingebettet sein. Daraufhin habe ich mal geguckt, was es denn sonst so für Personal Audio Server Projekte gibt, abseits von Subsonic selbst, was Geld kostet. Wobei, das stimmt nicht ganz diese Aussage. Es gibt ein Premium und eigentlich will man ein Premium haben. Das ist wahrscheinlich die richtige Aussage. Es gibt wohl auch eine kostenlose Basisvariante, aber Premium zu haben lohnt sich bei den Dingen. Subsonic werden wir auch verlinken. Lohnt sich mal auf die Homepage zu schauen. So, Faden war da, das genau. Und dann Navidrum und Subsonic. Subsonic nicht angeschaut, was kostet Geld, also weitere Open-Source-Implementierung geguckt und dann bin ich auf Ampachi gestoßen. Ampachi ist das ältere Projekt, verglichen mit Navidrome. Ja. Also, Docker sei Dank, Ampachi installiert oder Docker-Container gestartet, von installieren kann man ja kaum sprechen, die Sammlung indizieren lassen und damit rumgespielt. Mhm. Das funktioniert, das kann auch Zeug editieren. Ist aber nicht so schick wie Navidrome. Und seit dem Zeitpunkt habe ich Ampachi und Navidrome parallel laufen. Ich habe die
mit dem einen
und
das hier, mit dem anderen hören.
Genau. Und die Mobile Clients, da kann man mehrere Server eintragen. Also dann konnte ich den Ampachi und den Navidrome eintragen. Ja, das ist dann der Zustand. An dem der Punkt, an dem man das nicht haben möchte. Stellt sich spätestens dann ein, allerdings wenn man anfängt, die Playlists intensiver zu nutzen. Weil die Playlists werden auf dem Server gespeichert, das ist sehr cool auf dem mit dem Subsonic-Protokoll, weil dann kann ich Playlists am Rechner erstellen und anlegen und die sind auch direkt auf meinem Handy oder auf meinem iPad. Und ich muss mich nicht darum kümmern, dass die irgendwie gesynkt werden und so. Das läuft einfach, weil das auf dem Server abgelegt wird und die Clients das ableichen. Das ist sehr schick, aber das bringt einen eben auch dazu, dass man gerne sich für einen dieser Server entscheiden möchte. Und wenn man sich die beiden Projekte anguckt, Ampachi ist sehr viel besser abgehangen, ist sehr viel älter, scheint größer zu sein. Aber Navidrome kommt mit einer wesentlich moderneren UI daher, wirkt wesentlich aufgeräumter und vielleicht auch performanter. Ich hatte jetzt beim Scannen der Library das Gefühl, dass es extrem fix war, die Musiksammlung zu scannen.
Ja, also ich hatte Navidrome auch ausprobiert, nachdem ich irgendwas anderes dabei ausprobiert habe, was ich jetzt aber gar nicht mehr weiß. Und für mich kam es auch immer so rüber, dass es besser funktioniert hat, einfach, dass es weniger gehangen ist, also sowohl die UI als auch, wenn man dann mit einem Client drauf zugegriffen hat und grundsätzlich irgendwie
ja, sich besser angefühlt hat. Deswegen bin ich jetzt auch noch bei Navidrome und werde da auch bleiben. Ich habe auf meinem Handy habe ich einen Client drauf. Was habe ich da jetzt gerade? Muss ich mal gucken. Dsub, der macht die Sachen, die ich brauche und bin damit eigentlich ganz happy.
Ja, Dsub scheint für eben Android auch der beliebteste oder der am meisten empfohlenste zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Ich hatte hier vorhin mal kurz den Subsonic selbst ausprobiert, der sieht auch sehr aufgeräumt aus. Und was ich für iOS ausprobiert hatte, waren der Substreamer, der iSub und genau, der Substreamer und der iSub. Und ich, wo ist mein Gerät? Ich verwechsel die beiden immer. Ich muss jetzt gerade gucken, welches ich besser fand. Genau, der Substreamer, der ist aufgeräumter und ist derjenige, der meiner Wahl. Ja. Das ist gut. Was ganz schön ist bei Navidrome und auch bei Ampachi ist, dass es prinzipiell Multi-User-Umgebungen sind. Also nicht so, sondern konzeptionell Multi-User-Umgebungen und dann auch praktisch ausgeführt natürlich. Ist nicht nur prinzipiell, sondern auch praktisch. Und darüber kann man dann de facto für seine Lieben, so Sharing innerhalb der Familie ist ja erlaubt und so, für seine Lieben einen privaten Spotify-Ersatz bauen. Und Ampachi, zumindest bei Navidrome habe ich das nicht gesehen, hat so ein cooles Feature, das nennt sich Democratic Playlist. Das heißt, wenn man bestimmen will, wie in einem gemeinsamen Raum welche Musik gespielt wird, dann kann man sagen, hier Mehrheit bestimmt. Und dann kann auf der Democratic Playlist abgestimmt werden oder beeinflusst werden, was als nächstes läuft. Jetzt war ja Corona und
du warst der Einzige auf deiner Party.
Man hat nicht so viele Partys, aber ich würde das gerne mal ausprobieren.
Party zu machen, meinst du? Ja.
Ja,
das würde ich mir auch wünschen, mal wieder.
Demokratisch zu bestimmen, was als nächstes läuft. Ja. Ja. Genau. Also man kann auch im Jahre 2022 mit einer eigenen MP3-Sammlung noch sehr viel sinnvolle Dinge tun. Habe ich das Gefühl.
Ja, ich find's auch richtig. Also ich will da auch, ich mag diese Abo-Modelle einfach nicht. Ich bin immer irgendwie eher der Fan von was haben als was mieten.
Ja, und so Recurring Payments ziehen dir halt das Geld aus der Tasche. Also dann sind die Umstände so, dass du es halt nicht nutzt und du zahlst es trotzdem und das ist doof.
Ja, genau. Das will ich quasi, ich will schon dieses Gefühl nicht haben, zu denken so, ja, ich habe was und ich nutze es gerade gar nicht. Ja, das mag ich schon gar nicht überhaupt haben. Und deswegen hatte ich bis jetzt aus Versehen mal 30 Tage Amazon Music Prime, weil ich wahrscheinlich, weil irgendjemand da aus Versehen draufgedrückt hat oder so. Aber das war's quasi da. Die sind halt auch echt so mega pushy, ja. Also, ja, komm, du musst jetzt hier okay drücken, damit es weitergeht. Aber dann war nicht das okay für okay Musik hören, sondern okay für Abo abschließen. Und das finde ich nicht okay.
Ja, ein Vergleich, den man noch ziehen kann, sind die Musik-Apps, die NAS-Hersteller so mitliefern, weil die versprechen das, was wir jetzt so beschrieben haben, gerade mit Navidrome und Ampachi, die versprechen das. Meiner Erfahrung nach halten sie es aber nicht. Ich habe selber einen QNAP NAS und die Musik-App sieht erstmal nett aus, aber die funktioniert halt tatsächlich einfach nur im Browser. Und die Musik-Apps für die Mobiles, die sie anbieten, die waren, ich habe die mal ausprobiert und die waren einfach nur hakelig. Und ich habe mit Bekannten gesprochen, die den anderen großen Hersteller an NAS-Systemen, Synology, heißt da genau, Synology, haben, da verhält es sich ähnlich. Also die beiden Hersteller bauen beide vernünftige NAS, aber die Zusatzsoftware, die da drauf ist, ist bei einem mal ein Ticken besser, dann mit dem nächsten Update bei dem anderen mal ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen spielen die wohl auf einer Liga. Ja, deswegen lohnt es sich, dass diese Docker-Features von diesen NAS zu benutzen und einfach
wegdockern.
Dann wegdockern und Ampachi oder Navidrome zu installieren, ja.
Kann man auch gleich Fotoprism ausprobieren auf seinem NAS.
Ja, das ist immer lohnenswert.
Genau.
Definitiv. Dann kann man beim Musik hören noch hübsche Fotos angucken.
Und nice. Das, wie sieht das so aus mit irgendwie so random, also das Praktische an so Diensten wie Spotify ist ja, dass die halt das, was du so ein großes Problem mit hast, dass sie halt dich ausspionieren. Was sie ja damit machen, ist, sie generieren dir halt Playlists. Die halt so genau diese Musik enthalten, die du halt hören würdest. So ein bisschen sortiert. Was halt einfach eine random geschaffelte Playlist nicht hinbekommt. Weil,
ja,
wenn man, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wenn du natürlich irgendwie so ein bisschen nur ein Genre Musik hörst, dann funktioniert halt auch eine random geschaffelte Playlist vermutlich ganz gut. Aber wenn du stark genreübergreifend Musik hörst, ist halt ziemlich scheiße, wenn das irgendwie dann zu fest,
ich weiß, was du meinst,
gemixt wird. Also zumindest ist dann für mich halt so ein mäßiges Erlebnis. Und das war halt immer so das Größte. Also ich benutze aktuell Plex, weil ich eh halt Plex habe. Und da ist dann halt meine Musik einfach auch noch drin. Und das ist halt so, dass ich höre mir halt mal irgendwie so ein Album front to back an. Und für das funktioniert es auch gut. Was es halt überhaupt nicht macht, ist dieses, ich mache es einfach an und ich möchte einfach irgendwie ungefähr diese Richtung Musik und los. Macht das irgendeins? Also
ja.
Apache habe ich damals mal probiert und da ging das auch überhaupt nicht. Aber das ist halt. Ja,
also sie Jahre, analysieren nicht die Musik in der Tiefe. Also die machen nicht so eine. So habe ich nicht gesehen zumindest. Ich denke immer so oberflächlich, wie ich da reingeguckt habe, dass ich wahrscheinlich einfach einen Großteil der Features auch gar nicht kenne. Aber worüber es ganz gut funktioniert, wenn das einigermaßen gepflegt ist, erstmal sind natürlich die Genres in den Metadaten. Und was für mich einfach ganz gut funktioniert, ist, mir Playlists aufzubauen nach und nach.
Also
mit
du
den Genres.
Machst dir manuell eine Playlist und sagst so, keine Ahnung, Playlist XY und dann packe ich hier mal ein Lied rein und da mal ein Lied rein und dann sage ich irgendwie Shuffle-Playlist.
Also, oder so.
Oder
interpretenweise.
Ja.
Und dann shuffle ich über 13 Interpreten, die dann eine Playlist von 130 Liedern ausmachen und damit kommt es dann ganz gut über den Tag. Ich höre aber je nachdem auch ganz gerne mal komplett random, um einfach Sachen aus meiner Sammlung nochmal um die Ohren geschlagen zu bekommen. Was auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass ich Zeug einfach wirklich lösche, weil das wirklich gesammeltes Zeug ist, was ich aber wirklich nicht hören möchte. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil auf der anderen Seite, wenn ich sowas habe und dann eben auf Festen oder aus anderen Gründen für Leute Musik spielen möchte, dann möchte man ja eine möglichst große Sammlung haben. Das ist dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Deswegen arbeite ich am meisten mit den Playlists. Apache hat so ein Smart Playlist Feature, wo man Bedingungen verknüpfen kann. Das ist auch ganz nett. Da kann man dann auch neben den Metadaten vom Song selber die Metadaten, die beim Abspielen so gesammelt werden. Also man kann Ratings verpassen, man kann schauen, wie oft wurde es gespielt, sowas. Das kann man damit reinnehmen.
Ja. Ja, ja, ja.
Genau. Dass diese, das war im Apache, im Navidrome gibt es ähnliche Features, aber wie gesagt, bin ich nicht tief genug drin.
Ja, Navidrome mit Apache, das Problem ist halt, es sieht halt aber einfach ein bisschen scheiße aus, das ist ein bisschen traurig.
Ja.
Und es sah halt damals schon ein bisschen scheiße aus und ist halt nicht.
Sieht halt immer noch genauso aus, ja.
Sieht halt immer noch genauso aus und ist irgendwie praktisch, aber ich weiß nicht, soll dann halt irgendwie schon auch Spaß machen. Glaube ich. Und
ja, lohnt sich. Praktischer Hinweis, wenn ihr euch das wegdockert und irgendwo hin installiert, überlegt euch vorher ein Setup, um den Docker-Container zu aktualisieren. Weil wenn man das einfach auf seinem NAS anklickt, hier start das mal, dann erzeugt er flüchtige Volumes und dann ist das
ein bisschen Krepelsarbeit, das Volume zu erhalten und den Docker-Container zu aktualisieren. Und das lohnt sich, weil ja natürlich mit Erstellen oder der Index von eurem Dateisystem ist ja schnell erstellt, aber die Playlists liegen natürlich in der Datenbank von der jeweiligen Software. Das heißt, die muss man exportieren, wieder importieren oder man muss eben rumkrepeln, um die Volumes zu erhalten. Und die Standard-Docker-Umgebung auf den NAS, also ich spreche jetzt wieder viel mehr für QNAP als für Synology, die kümmern sich da nicht drum. Die sagen hier, dann schmeiß halt weg und instanziere neu, wie auch die Philosophie hinter Docker ist. Das ist schon in Ordnung, das ja erst so sagen. Das ist aber halt für den langfristigen Betrieb einer Software eher blöd, weil diese Open-Source-Projekte arbeiten natürlich dran, dass sie besser werden. Und dann möchte man auch davon profitieren. Ja. Oder man schaut, dass man es innerhalb von dem Container aktualisiert. Das tut zum Beispiel der Photoprism-Container, also die bei mir ständig. Ja, genau. Jetzt zum Docker hatte ich auch eigentlich eine Idee, welches man da nutzen kann, aber
nicht mehr.
Nicht mehr.
Keine Ideen mehr. Fertig.
Das war's.
Keine gratis Ideen heute von Markus. Das müsst ihr euch jetzt selber, ihr müsst jetzt eure eigenen Ideen mitbringen und es gibt einen FreeBSD-Port. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Das ist schon mal immer gut. Das ist zwar ein bisschen outdated, aber
so wie das Projekt.
Das halt. So ist es halt. Kann man ja mal ausprobieren. Ja, nice.
Jo.
Was wissen wir sonst noch? Wir haben noch den Music Player Daemon.
Ach so, MPD.
NPD, das gute alte, ist schon geil. Ja, aber das
ich habe es aber auch seit 10, 15, 20 Jahren nicht mehr benutzt. Also,
what?
Aber ja, im Shack gibt es immer noch. Okay. Und es ist auch in Ordnung, es funktioniert, es macht ja, diese klar. Dinge.
Ja, klar. Also, Apache unterstützt NPD.
Ah. Siehst du? Du kannst irgendwo deine Raspi mit als NPD-Client und dann Apache und zack.
Ja, und wenn du ein cooles Web-Interface brauchst, kannst du einfach YMPD nehmen und das ist nice. Also das ist tatsächlich ein relativ modernes MPD-Frontend, was funktioniert. Das macht diese ganzen Reactive-Sachen. Das
macht diese ganzen Frontend-Dinge,
ja, genau. Du kannst Dinge dann so was kleiner machen oder so. Und
responsive.
Du kannst responsive und du kannst
wie die Cool
so
Kids sagen.
Mit deinem Handy draufgehen.
Ja.
Das ist schon und krass, das kann hier. Das
ist hier geschrieben in C und hat Websockets und.
Das ist nice, das ist nur ein Executable, die kannst du doppelklicken und dann hast du ein Webfrontend.
Ja, das ist halt in C geschrieben, das ist halt schon geil.
Ja, das ist. Also. Das ist ein bisschen weird flex, but okay.
Ja, genau. Schon so ein bisschen auch so, warum? Warum nicht in irgendwas,
nee, ist geil.
Was sich so maintain lässt, aber dann auf der anderen Seite ist das vermutlich auch einfach fertig und das schreibst du halt einmal und dann irgendwann ist es fertig und alle Bugs sind gefixt und dann funktioniert es auch einfach für immer.
Und ja, das ist halt auch es hat auch ein Websocket, ich glaube, braucht ein extra Websocket, oder nee, kann Websockets verwenden, das heißt, es ist super responsive.
Ja. Ja, nice. Also.
Also wie gesagt, ich finde es ein ganz cooles Projekt auf jeden Fall. Und die wird, glaube ich, noch weiterentwickelt, wie ich es verstanden habe. Ich weiß nicht genau, wann jetzt der letzte Commit war, aber ich habe es vom Jahr auf jeden Fall noch updaten können.
Ja. Nee, das ist bestimmt einfach fertige Software und da musst du außer so ein bisschen Maintenance, das ist halt irgendwie wieder funktioniert.
Okay, ich habe gelogen, 2018 war Let's Commit. Ja, aber das ist fertig. Das ist fertig, da muss man nichts mehr machen. Und das hat die sogar SSL-Support. Ich meine, was willst du mehr? Ja. Und es kann Dribble, was auch immer das war.
Dribble. Bitte was?
Ein Dribble.
Ein was?
Fast Directory Scanning and Scraping Tool.
Ah, ja.
Dribble is a radio service to help you find the radio, internet radio that
du kannst Internetradio damit hören, oder?
Ja, anscheinend.
Ja. Warum nicht? Also, das ist tatsächlich auch das, was ich mit NPD damals gemacht habe, ist Internetradio. Und dann habe ich es auf ein VLC-Dingsy umgebaut, weil es halt viel stabiler lief und viel einfacher und viel mehr straightforward und so.
Ja, mehr aber, straightforward ist auf jeden Fall mit dem VLC.
Ja. Also das Ding ist, ich habe irgendwie so ein Python-Frontend davor gesteckt, noch mit API für Apps und Kram. Und
ja,
dann,
dass man hier YMPD nehmen soll, Mann.
Ja, nicht. Ja, aber das ja. Ich,
nein.
Ich well, yes, halt, but actually no. Ja, aber genau, das war halt auch so, das geht auch, aber ich wollte halt so eine dedicated App haben und das ging dann nicht und ja. Ja, jetzt habe ich ein VLC-Backend. Funktioniert auch ganz gut, glaube ich. Müsste ich mal updaten, aber habe ich ja auch keine Lust.
Nee, dann lieber nicht.
Ja, schwierig. Aber ja, YMPD habe ich damals auch benutzt. Gute Sache.
Okay, und was ist mit dieser Phony-Box?
Die Phony-Box. Okay, die steht da, weil wir sind hier bei Personal Audio-Zeug. Und die Phony-Box ist ein sehr schönes Projekt, wie man sich eine Tony-Box selber bauen kann.
Ah, ja, okay.
Und das die Tony-Box, für die Leute, die jetzt Fragezeichen auf der Stirn haben, die Tony-Box ist ein Kinderspielzeug eigentlich oder der Ersatz der Kassettenplayer. Und zwar ist es eine kleine Box, die hübsch mit einem Moosgummi ummantelt daherkommt, damit sie schön weich ist für Kinder. Und die Kinder spielen darauf Musik ab, indem sie kleine Figürchen da draufstellen. Da ist also ein RFID-Reader drin und der liest, was für eine Figur da drauf gestellt wurden und dann wird das, was mit dieser Figur verknüpft ist, abgespielt. Die Tony-Box hat das sehr schön gemacht, sehr gut gebaut und ein sehr effizientes Geschäftsmodell draus gemacht, weil man muss natürlich diese Inhalte kaufen.
Du kaufst die Figuren dann mit den Inhalten.
Die Figuren, ja, und es ist leider dann auch so, dass du dann natürlich die Figuren haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Figuren jetzt die Inhalte haben oder du trotzdem noch das Zeug erst auf die Phony-Box laden musst. Da bin ich zu wenig bewandert, weil wir haben so ein Ding
also,
auch nicht.
Es funktioniert so, dass du die Figur hast, die stellst du drauf und dann lädt er die Inhalte aus dem Internet.
Ach genau, bei dem Ding ist das so, die Tony-Box muss im Netzwerk, im Internet sein.
Mhm. Ja,
richtig. Es gibt auch ein Konkurrenzprodukt, das ist der Techie Fund. Und der Techie Fund muss nicht im Internet sein. Der
Was
Techie Fund hat dafür
Namen?
Aber.
Echtes. Jesus.
Der Techie Fund hat dafür eine USB-Schnittstelle oben und den Techie Fund setzt du Hütchen auf. Und die Hütchen, das sind effektiv 8 GB USB-Sticks. Und auf den Hütchen ist das Zeug drauf. Und du kannst diese USB-Sticks aber auch mit deinen eigenen Inhalten bespielen, was super ist. Achillesferse dabei ist, Techie-Fanten haben kein Display. Auf 8 GB USB-Sticks passen sehr viele MP3s drauf und du verlierst dich natürlich völlig. Das heißt, effektiv willst du da nicht mehr als 20 Titel drauf haben. Und das heißt eigentlich, dass du viele Hütchen brauchst, damit die Kinder unproblematisch zwischen Dingen, die sie hören können, wechseln können.
Nicht, dass sie mal Hütchenspieler werden.
Ja. Aber sehr praktisch, auch sehr solide gebaut. Letztendlich kommt es darauf an. Ich habe tatsächlich vorletztes Jahr, Zeit rennt, ich weiß nicht mehr genau wann, ich habe eine Phony-Box gebaut. Also die Phony-Box ist eine Box, wie man sie bauen möchte. Da ist man natürlich dann frei, wenn man selber baut. Ich habe eine Holzbox genommen. Man legt einen Raspberry Pi rein. Man schließt an den Raspberry Pi ein Audio-Interface an. Schließt dann das Audio-Interface Aktivboxen an, die nach Möglichkeit ausschließlich aus dem Audio-Interface werden sie natürlich nicht gepowert, aber ausschließlich aus dem Raspberry Pi gepowert werden können oder alternativ eben aus dem Arcom-Block, den man mit in diese Box legt. Also legt man da schön so ein 16.000er Arcom-Block rein, damit das Ding auch eine Weile läuft. Und dann spielt man da Raspberry Pi Images drauf, respektive man nimmt ein Standard-Image und man benutzt ein Install-Script, was es dafür gibt, die wirklich gut funktionieren. Und also wirklich gut kann ich sagen, weil ich habe das Ding 3 oder 4 Mal installiert bei meinen Experimenten. Und dann gibt es Anleitungen dazu, wie man den Raspberry Pi dann noch wunderbar mit Knöpfen versehen kann. Und dann kann man auf diese Box eben auch Knöpfe außen drauf schrauben, sodass man für Start, Stopp, lauter, leiser, vor, zurück und an und aus noch Knöpfe hat. Ich habe auch mal angefangen, dazu einen Blogpost zu schreiben, der ist leider nie fertig geworden. Deswegen habe ich hier auch noch nicht so ausführlich darüber gesprochen, weil ich mir immer dachte, ich rede im Podcast darüber, wenn der Blogpost fertig ist.
Ja.
Das ganze Projekt oder das, was dabei rauskommt, ist nicht nur für die Kleinen cool, sondern auch für Ältere, weil es eine Spotify-Anbindung gibt und es gibt ein Killer-Feature für alle, für die YouTube-Musikhörer. Man kann über die Web-Oberfläche eine YouTube-URL da reinhauen. Auf dem Ding läuft ein YouTube-Downloader und der lädt es dir runter und du brauchst dann einfach nur, er lädt es halt einmal runter und dann kannst du es immer hören und musst nicht immer wieder YouTuben. Nachteil ist natürlich bei diesem YouTube-Zeug, heutzutage lädt er auch die Werbeclips mit runter.
Aber so praktisch. Mit einem aktuellen YouTube-Downloader sollte das nicht passieren, ne?
Okay, ich habe ein paar,
keine Ahnung,
das ein paar Mal benutzt und da war da Werbung mit drin. Vielleicht, YT, keine Ahnung,
DLC, was da schief lief. Ich weiß nicht genau, wie, ist ja dieser eine Fork, der da passiert ist und ich hatte da bis jetzt noch keine Werbung drin, aber keine Ahnung, woran das jetzt bei mir liegt. Vielleicht hatte ich Glück.
Adblocker.
Ja, vielleicht habe ich auch die falschen Sachen runtergeladen, keine Ahnung.
Vielleicht ist da die Werbung in dem Ding mit drin. Das, bei Kindersachen kann man sich das immer vorstellen, da sind ja die größten Piraten auf YouTube.
Ja, richtig.
Die Kinder sicher richtig nicht werden können.
Ja, die Phonybox, genau. Da, und genau, eben, das, was ich sagen wollte, es ist eben nicht nur für Kinder, es ist aber auf jeden Fall, wenn man das so baut, natürlich ein schönes Projekt, um damit Kindern eine Freude zu machen. Achso, die Steuerung. Wir hatten es ja von den Hütchen und den Tierchen bei den kommerziellen Anbietern.
Ja.
Bei der Phonybox stöpselt man natürlich an den Raspberry Pi noch einen ID-Card-Reader oder halt so einen RFID-Card-Reader dran. Und dann hat man einfache Checkkarten, die man da draufstellen kann. Oder was wir gemacht haben, da kommen bei dem Standard- oder bei dem empfohlenen ID-Card-Reader kommen auch diese blauen Schlüsselanhänger-Chips mit. Und auf die kann man ganz prima so kleine Figürchen, wo auch immer man sie her hat, draufkleben. Und dann ist man schon sehr nah dran an dem, was die Tonybox macht. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Elefanten gedruckt und ich habe eine kleine Kirche gedruckt, weil Kirchenmusik hier mal angesagt war. Und dann war das entsprechend verknüpft. Die Verknüpfung läuft auch sehr unproblematisch. Die ist dann eben auch, wenn das Ding einmal gebaut ist, ist die Bedienung eigentlich komplett familienfreundlich, sodass auch die erwachsenen Familienmitglieder, die das Ding vielleicht nicht bauen, durchaus in der Lage sind, diese Karten zu verknüpfen oder die Figürchen zu verknüpfen, was damit abgespielt werden soll. Das läuft alles über die Web-Oberfläche. Man scannt die Karte und dann wird die zuletzt gescannte ID in der Web-Oberfläche angezeigt und dann kann man sagen, mit welcher Playlist oder mit welchem Verzeichnis auf der SD-Karte das verknüpft werden soll. Und weil es die Web-Oberfläche gibt, kann man das Ding eben auch dann wunderbar vom Handy aus leiser machen, wenn die Kinder es mal wieder zu laut haben.
Praktisch.
So praktisch.
Also Phonybox, tolles Projekt. Bald ist Ostern. Es lohnt sich.
Macht was.
Ja.
Ich wollte ganz kurz hier einmal noch ein anderes Projekt vorstellen, nämlich wir haben bei uns die Tonybox tatsächlich zu Hause. Und es gibt bei dieser Tonybox nicht nur quasi die Figuren, wo du dieses eine Ding drauf hast, sondern du hast auch diese Kreativ-Tonys heißen die, also quasi Tonys, die du selber bespielen kannst.
Yeah. Es klingt alles so absurd, echt.
Das ist nice, oder?
Ich weiß noch nicht, ob ich es hasse oder ob ich es nice finde.
Du hast es auf jeden Fall.
Ich musste ganz ehrlich sagen, undecided.
Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, du kannst diese Tiere oder was auch immer es ist, bespielen. Und zwar über die Webseite über die Cloud, ja. Das ist ein bisschen nervig, weil du quasi auf die Webseite gehen musst, du musst MP3s hochladen und so. Das erstmal, also prinzipiell funktioniert es, aber es wäre natürlich cooler, wenn du sagen könntest, okay, ich habe diese vier Viecher und ich möchte jetzt quasi auf dem einen, was der Kleine immer hören will, mache ich jetzt das drauf, was er heute Abend hören möchte. Und dafür gibt es ein Projekt, das nennt sich Tony Audio Match. Das ist ein Application-Server, der bietet quasi ein simples Interface zu dieser zu diesem Tony Cloud-Dingens. Und das Ganze funktioniert so, du hast mit diesem Application-Server, dem sagst du, wo deine ganzen Hörbücher liegen. Und über diese Webseite kannst du dann sagen, dieses Tier soll jetzt dieses Audiobuch haben. Und sagst dann, okay, dann lädt er das quasi vollautomatisch über das Cloud-Web-Interface von Tony hoch. Ja, also quasi Web-Scraping-mäßig lädst es dann quasi dort hoch und dann ist es danach dann auch verfügbar auf der Box. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also es ist relativ easy und du kannst halt trotzdem dein eigenes Zeug hören, ohne dass du davon abhängig bist von diesen Figuren, dass du die halt separat kaufen musst. Und du kannst quasi diese vier Figuren, die du selber bespielen kannst, so verwenden, wie du das auch möchtest. Und wenn man quasi schon irgendwas hat, beziehungsweise so eine Box hat, dann könnte man sich das wenigstens anschauen, beziehungsweise wenn man quasi seine Audiobücher woanders gekauft hat, ja, dann kann man die da auch so raufbringen. Was ja prinzipiell eh immer funktioniert, aber so geht es ein bisschen einfacher. Genau. Was ist Hi-Fi Berry?
Hi-Fi Berry.
Hi-Fi Berry.
Das ist das Ding, was du auf deinen Raspberry stecken willst, wenn du ordentliches Audio da raus haben willst. Oder wenn du dein...
Ja, ist das immer noch so ein Problem wie
also früher? Also Hi-Fi-Berry ist ein Anbieter, weil langsam, also das ist ja, und Hi-Fi-Berry hat eine ganze Menge Boards.
Ja, yeah. Also da hast du alles mögliche, genau. Auch wenn du das Ding direkt an deine Stereoanlage, wo du, wie heißen die, RCA, heißt das Connector-Ding, glaube ich, diese Runden, wo du zwei für links
weiß
und rechts
und rot.
Hast. Weiß und rot, genau. Ich glaube der Steckertyp... Ah. Ist es Cinch? Bin ich nicht sicher.
Ja, das ist Cinch. Ja, das ist ein Cinch-Stecker.
Ja, was war denn RCA? Das war doch auch was.
Das ist
RCA-Stecker. Ja, vielleicht ist da auch einfach ein anderes Ding. Ja, ich glaube, das ist RCA-Connector-Cinch. Ja, ich glaube, das ist das Gleiche. Ist einfach, wenn du sowas zum Beispiel, was ja deine Stereoanlage normalerweise direkt kann, und du wirst das halt an dein Raspberry, entweder kaufst du dir halt so einen Adapter oder du kaufst dir halt so ein, was sind's? Meistens sind's Heads, die du halt auf dein Raspberry stecken kannst und dann fällt da halt ordentliches Audio raus. Und ja, ich habe 2, 3 von den Dingern und das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Was machst du mit 2, 3 von den Dingern?
Ja, unterschiedliche, also ich habe
irgendwie. Wie viele Räume hast du?
Ist ein paar.
Ich merke schon.
Ein paar. Okay. Also es ist halt irgendwie nicht alles für mich, aber ich betreue halt
du hast die.
Mehr als eins davon und halt mehr als nur für mich alleine.
Okay, nice. Ja.
Und dann habe ich natürlich irgendwie noch eins zum Testen und so, was irgendwie einfach sonst irgendwie rumfliegt. Und ja.
Noch eines in der Schublade.
Noch eins in der Schublade, falls eins kaputt geht und so.
Genau.
Wissen schon.
Eins ist in den Schrank gefallen, aber da warst du ja zu faul, den Schrank gewollt.
Genau,
zu schieben.
Du bestellst einfach ein neues.
Nee, große Probleme.
Yes. Genau. Nee, ja, und die machen cool. Irgendwie alle möglichen Audio-Heads. Das heißt, wenn man irgendwie nicht. Wenn du da
ist
ein bisschen.
Immer noch so ein, ist das immer noch
also
so ein Problem
genau
auf dem Raspberry Pi? Ich habe gedacht, der ist besser geworden oder so. Ich kenne mich aber, ich weiß aber auch nicht, was der letzte
ist. Es ist wohl besser geworden, aber lange nicht das, was du als Audio-Nerd da haben willst. Ja. Und genau das mit den Cinch-Buchsen mit den beiden, das ist ja so ein Digital Audio Connector. Und es gibt das Ganze aber auch in der Ausbaustufe, wo du das als Amp hast. Und das ist das, wo ich mit liebäugel, da die direkte Boxen dran anzuschließen. Und das ist auch ein sehr schickes Board. Da kannst du dann auch ordentlich Leistung drüber laufen lassen. Ich finde ordentlich. Der Amp 2, der macht 60 Watt pro Box. Und dann braucht man eben nicht noch zusätzlichen Verstärker. Und wenn man da dann ein vernünftiges Netzteil dran anschließt, so 18 Volt, dann powert das Ding auch direkt den Raspberry Pi, dann braucht man auch kein extra Netzteil mehr.
Genau, die Boards, die sie bauen, sind ganz, also wenn wir hier schon von Audio und Zeug und du da ein Raspberry hast,
dieses, dann, ja. Genau, in der Verbindung wäre so ein Board auch mal ganz interessant für so eine Phony-Box. Wenn man eine bessere, also wenn man irgendwie akkumäßig was Besseres zur Hand hat als so eine Standard
Audio,
wie nennt sie das?
Nee. Ja, doch
schon. Als so ein Standard USB Audio-Block. Also weil sonst ist USB.
Standard USB Autobatterie.
Wer kennt sie nicht?
Genau.
Nee, also das Problem ist ja quasi dieser Amplifier, der braucht da die Leistung und ich meine, die Leistung kriegst du jetzt nicht so aus dem kleinen Autopark raus.
Ja, aber ja,
das ist richtig.
Habe ich schon Autobatterie gesagt?
Ja, Autobatterie.
Das macht dran. Die Phony-Box halt so unbeweglich. Dann kannst du auch gleich ein Kabel in die Steckdose nebendran stecken, wenn das die ganze Zeit auf dem Fernsehschrank stehen hast.
Ja, dann mach halt vielleicht auch keinen Verstärker rein, also. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, wir drehen uns im Kreis.
Genau. Kommen wir vielleicht zum Mimimi der Woche, oder? Seid ihr mit eurer Box jetzt fertig hier?
Verschiedene Boxen.
Gibt's noch Fragen?
Gibt's noch Fragen?
Nee. Keine Fragen.
Wenn nicht, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben und Markus ist fleißig dabei und beantwortet all eure Fragen. Nach der Sendung im Chat für Sie live. Kommen wir zum Mimimi der Woche.
Ja, hier, der andere Felix hat mir voll versprochen, hier Plant-UML in Go gibt's schon, voll gut.
Habe ich genau 2 Sekunden gegoogelt, ja.
Ja, habe ich mir dann angeschaut und stellt sich raus, ich habe natürlich das auch gegoogelt, ich habe mir das natürlich auch angeschaut und discarded, weil das Problem ist, was das Go-Plant-UML macht, ist, es erstellt halt Plant-UML aus Go-Klassen. Also ja, du kannst da halt irgendwie deinen Go-Source-Code hinwerfen und dann sagen Generate und dann schaut er sich den Source-Code an und macht da das passende Plant-UML Text-Ding sieht raus, was du dann mit Plant-UML rendern kannst. Aber es ist irgendwie nicht so, was ich haben wollte. Darum, 0 von 10.
Das reicht uns nicht.
Das war nicht, was ich gesucht habe.
Okay, schade das.
Ja, so sad.
Enttäuschend auf jeden Fall.
Und dann mein zweites Mimimi ist Software, die fertig ist, aber kaputt. Oder, ist irgendwie so ein so eine Markdown-Library in C und weil sie halt in C und irgendwie fertig ist, gibt es halt Python-Bindings dazu und irgendein Projekt, was ich installieren wollte, hat das halt irgendwie drin und dann kompiliert das halt und dann sagt sie aber so, bekommst du halt so Compiler-Warnings und die wären eigentlich auch super easy zu fixen, habe ich gedacht, ja, also komm, bist halt ein guter Open-Source-Citizen, machst du da irgendwie, suche ich das Projekt raus, finde ich das Projekt, wo das ist, was man fixen muss, stellt sich raus, gibt schon Pull-Request seit
2016,
genau, und nobody cares, und es passiert einfach nichts mehr, und ich meine, ich könnte jetzt folgen und das alles irgendwie, aber ist einfach...
Ich kann hier dein Request nochmal liken, so.
Ja, voll. Das wird es ihnen zeigen. Die werden jetzt bestimmt so.
Und hier die Augen. Ich mache die Augen auf den oberen.
Die Augen sind echt gut.
Puh, krass. Ja. Jetzt habe ich es ihnen gezeigt, diesen Open Source Learn.
Genau.
Sie jetzt mal arbeiten. Und du hast auch Augen gemacht, oder was?
Ich habe auch Augen gemacht, weil ich. Und der Fix
das
ist
reicht
halt,
jetzt auch.
Das wäre super easy zu fixen. Das wäre halt irgendwie, das könnte man einfach merchen. Aber nee. Es ist einfach, Projekt ist halt tot. Leider. Mhm.
Name auch nicht gut.
Ja. Nee, ist er nicht. Nee, vielleicht sollte es auch einfach sterben. Ich gebe den jetzt irgendwie, keine Ahnung, und dann schaue ich mal, wie schwer das ist, das einfach irgendwie. Also ich.
Zu forken?
Nicht zu forken, sondern einfach rauszulöschen. Aus. So.
Das ganze Ding.
Oder zu ersetzen. Genau. Weil, wenn es nicht maintained ist, kann es auch weg. Vielleicht.
Ja, das stimmt.
Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe mir die, Also es ist halt irgendein Sub-Sub-Paket, was halt irgendwie eine transitive Dependency von irgendwas ist.
Das hat dich trotzdem nicht, frustriert, oder was?
Ich weiß nicht so genau, wer oder was oder für was benötigt wird oder nicht. Das muss
was
ich dann
es
halt
eigentlich
mal noch,
tut.
Genau, das muss ich dann halt vielleicht mal rausfinden, aber im Zweifelsfall fällt es dann halt einfach vielleicht raus. Und dann ist es halt, gibt halt das nicht mehr. Oder es wird halt ersetzt durch irgendwas, was maintained wird.
Also es auch, gibt auf jeden Fall einen maintainten Fork, vielleicht muss er einfach nur wechseln.
Ich glaube, es ist halt andersrum, nicht? Der Fork,
nee,
also es ist geforkt.
Nee, es gibt hier von Gerhobelt, gibt es da quasi einen Fork und der ist da voll mit dabei.
Ja,
und schon
das
seit,
maintained.
Ja, weiß nicht genau.
Na dann, ja, steigt auf den um.
Das wäre noch die andere zu schauen, ob es halt einen ordentlichen Fork gibt. Aber es ist alles, ach.
Das ist doch doof.
Das ist alles, Open Source wird sich nicht durchsetzen, das ist alles doof.
Ja, und wenn es da solche Slacker gibt, die noch nicht mal welche Pull Requests mergen.
Ja, nee. Ist halt einfach fertig.
Ihr seid schon wieder so negativ.
Ah, guck mal, jetzt umbenannt. Vielleicht ist es ein besserer Name.
Wo hast du willst du einen Fork auch noch verlinken? Ich sehe gerade nicht.
Ja, ich kann nicht.
Welchen?
Nee, warte mal, ist das.
Wo hast du das überhaupt gefunden? Ich bin irgendwie gerade zu blöd.
Ich bin über,
also du bist einfach über Forks
Insights und dann Network gegangen. Und dann bin ich ganz leicht nach rechts gescrollt. Das hat relativ lange gedauert.
Ah, ja. Ja, ich sehe da ein paar Leute.
Ja, also es kann sein, dass dieser eine Fork halt ja nicht mehr maintained ist, aber es gibt ganz viel Weiterentwicklung von anderen Leuten. Vielleicht willst du das haben.
Ja,
aber vielleicht. Keine Ahnung, ich habe da jetzt mich nicht weiter auseinandergesetzt damit, außer jetzt quasi nach rechts zu scrollen.
Ja, und
so wie vorher, weißt du, wie mit diesem Go.
Ja, ja, das ist halt.
Guck lieber nochmal.
50-50, vielleicht ist es einfach. Ja. Wir werden es herausfinden.
Ja.
Ob das.
Gut. Und dann will noch jemand über Fire TV und Wi-Fi.
Ja,
Mann.
Ja. Ich sag's dir, dieses kabellos, das setzt sich
nicht durch. Nicht durch, Wi-Fi, ja.
Nee. Nehmt ich Kabel. Ich habe jetzt zu diesem einen Ding, was immer mal wieder gemeint hat, dass es jetzt buffern muss, da habe ich jetzt ein Kabel gelegt. ist fertig.
Und jetzt buffert es nicht mehr, ne?
Ja. Nee, es ist aufgegeben quasi. Das, manchmal ist es so, ja, er denkt so, dass er voll schlechte Wi-Fi hat oder weiß ich nicht, irgendwelche Frequenzen oder so. Man sieht ja nichts, ja. Man weiß ja nicht, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Weiß nur, dass es nicht funktioniert. Und die einzige Lösung, dann irgendwelche Probleme aus der Welt zu schaffen, wirklich
Kabel.
Ist ein Kabel legen.
Ja. Ja. Kabel ist das beste Kabel.
Teamkabel.
So. Teamkabel.
Ja.
Ja, die hätten einfach mit Wi-Fi viel früher anfangen sollen, dann hätten wir jetzt das Problem nicht, aber ist halt nicht.
Ja. Wi-Fi first. Ja.
Ja.
Hätte genau. Doch der Ether-Mensch, der da gerade gestorben ist, gleich Wi-Fi erfunden.
Genau, hätte er direkt Wi-Fi erfunden, hätten wir jetzt das Problem nicht, dass das Wi-Fi so schlecht ist. Ja. Mhm. Tja, und so sind wir jetzt wieder hier. Genau, das Fire TV hat jetzt ein Kabel dran, hat so ein USB zu Ethernet-Stecker und da kommt jetzt das Kabel reingesteckt.
Das ist schon ein bisschen Pain, aber okay.
Ja. Das ist halt ein bisschen Pain, ja. Das ist aber, wie gesagt, aufgegeben.
Ja, was ziemlich geil ist für diese Chromecasts gibt, zumindest für gewisse gibt es so kombinierte Power-Ethernet-Steckis.
Achso, dann geht da quasi
am Netzteil im Prinzip, also du hast halt ein, ich glaube das ist noch USB nicht C, sondern das andere, das hässliche, was man eigentlich nicht mehr haben will.
Mikro,
genau. Es hat noch ein USB-Mikro, aber du hast dann halt im Prinzip dein Netzteil und da kannst du dein Ethernet einstecken und dann hast du dein Mikro zum Chromecast hin. Mhm. Und das macht dann Strom und Ethernet in einem. Das ist eigentlich schon geil. Mhm.
Schon besser, ja.
Mhm.
Gut. Ja, das andere Ding hat irgendwie so einen Y-Stecker, beziehungsweise halt irgendwie so ein Verbinderstecker, wo dann beides rein muss. Ist nicht geil, aber wie gesagt, aufgegeben einfach, ja. Das ist fucking WLAN, ey. Mein Arsch. Hier auf meinem Laptop ausprobiert, irgendwie, weiß ich nicht, 800 Mbit oder sowas. Und dann mit diesem scheiß Chrome, mit diesem anderen scheiß Wi-Fi-Teil, oh ja, ich fange mal an zu buffern für die nächsten dreiviertel Stunde. Suck, ey.
Was für ein Scheiß.
Ja. Na gut, kommen wir doch wieder zu netteren Sachen. Der Leadname hat was gelesen. Ganz viel gelesen. Das ist der Einzige, der lesen kann.
Ich. Ja.
Immerhin.
Ja.
Nein?
Doch. Ja. Doch. Na, also, lesen. Lesen geht schon. Der ist es aber nicht von mir. Oder?
Was?
Doch. Oder schon? Ah, doch.
Doch, doch. Ja. Alles von dir.
Nicht alles, aber gut.
Ich hab den Link nicht wiedererkannt. Tatsächlich von mir. ja, wenn man viel liest, ist das natürlich schwierig, oder? Das ist jetzt meine Ausrede. Genau, es ist anscheinend Women's History Month. Und das ist ein ziemlich cooler Artikel zu irgendwie We've Been Here Since the Beginning. Was einerseits ihre persönlichen Experiences nochmal so ein bisschen wiedergibt, was halt echt einfach schon ziemlich ultra traurig ist. Und dann halt im zweiten Teil halt die History. Und ja, es ist eigentlich schon absurd, dass ich meine, der Stereotyp heute ist ja irgendwie so sehr männlich. Und das aber eigentlich, also das überhaupt nicht, war nicht immer so. Also früher waren es primär Frauen. Und es gibt irgendwo, vielleicht finde ich es jetzt gerade, dieses tolle Quote. It really amazed me that these men were programmers because I thought it was woman's work. Das war irgendwie 1950 oder so. Wo es halt ein primärer Job von Frauen war.
Ja.
Das heißt, dieser, ja, das so für all diese Leute, die immer sagen, so, ja, Frauen können nicht programmieren oder irgendwie, das hat irgendwie biologisch, was weiß ich, das ist halt, ja.
Biologisch, echt.
Ja, es gibt so Leute, schwierig. Und du denkst so, hä? Hast du irgendwie, Junge, hast du mal nachgedacht? Und die Antwort ist natürlich, nein, haben sie nicht.
Apparently not.
Aber, ja, da ist ein schöner Artikel, der nochmal so zeigt, so, ja, irgendwie die Geschichte von Computer und, ja, kann man gut lesen.
Sehr schön.
Okay, schön.
Genau.
Dann FreeBSD.
Ha,
Ports FreeBSD. Collection. Wir hatten ja heute schon mal BSD.
Genau, wir hatten heute schon mal und irgendwie Ports und so, genau, dieser Ort, wo all die Software paketiert wird. Und das ist aus einem recent FreeBSD Journal, was irgendwie, ich weiß gar nicht, wie häufig das gepublished wird, aber früher war es irgendwie, glaube ich, sogar mal Print, mittlerweile ist nur noch so online, dafür free. Und das ist ein Artikel drüber, wie man contributen kann. Das heißt, wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, ja, ich habe irgendwie ein Problem, und ich möchte irgendwie hier contributen, ist ein Artikel, der so ein bisschen an einem Example erklärt, wie man da ein bisschen vorgehen könnte. Ein bisschen Ressourcen verlinkt und so. Ja. Wenn ihr sowas tun wollt.
Dann Algorithm from Modern Hardware.
Ja, das ist ein recht ausführlicher Lesefu. Es ist tatsächlich einfach ein online verfügbares Buch, was noch veröffentlicht werden soll in Bezug auf High-Performance Computing, was alle Bereiche von Algorithmen abdeckt und was man so berücksichtigen sollte, wenn man über effiziente Algorithmen nachdenkt. Und ja, ich fand es ganz, ganz spannend. Hab mich so an die Studienzeiten gefühlt und hätte gerne die Zeit, das Ganze zu lesen.
Ja, ich wollte es gerade fragen, hast du irgendwie einen effektiven Use Case für das? Oder ist das mehr so aus akademischem Interesse?
Akademischem Interesse? Ja.
Weil...
Also, genau, ich bin drüber gestolpert, fand es spannend. Ich glaube, um mal Sachen, oder ist auch ein Gebookmarkt zu haben, um mal Sachen nachgucken zu können.
Aber du hast schon recht, es ist so, der tatsächliche Use Case im Day-to-Day-Business ist
ja,
bei mir eingeschränkt.
Weil eben der tatsächliche Use Case ist halt so, deine App macht halt irgendwie 50 File-Handles auf und versucht 300 Mal zu der SQL-Datenbank hinzuconnecten. und ob jetzt dein Algorithmus ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer die 3 Datenblöcke verarbeitet oder nicht, ist halt wie so gar nicht mal so relevant für das Business-Problem, was du eigentlich lösen solltest.
Nee, das nicht. Aber letztendlich, warum es ein Problem ist, dass die App 50 Datenbankverbindungen aufmacht, das lässt sich ja auch hier rauslesen. Mhm. Also das ist einfach dann klar, willst du sowas erstmal wegoptimieren, das ist vollkommen richtig. Aber letztendlich, RAM und CPU-Caches, wie CPU-Caches funktionieren, und Caching ist halt immer ein Problem.
Ja, also, ja, ist halt die Frage, ob es wirklich ein Problem ist, dass er dann abhängt. Hey,
nein, das Problem ist immer, Caching richtig zu benutzen. Caching an sich ist kein Problem, aber Cache ist richtig zu benutzen.
Nee, das Hauptproblem ist Cache-Invalidation. Also, wann ist der Cache quasi kein Cache mehr? Das, und das zweite ist Naming Things, oder? War doch.
Ja. Ja, cool.
Gut, ich habe so ein, eher Pick, aber es ist, da es auf einer Seite auf GitHub ist, ist es auch irgendwie, kann man sich auch durchlesen oder gute Bilder angucken.
Bilder angucken finde ich gut.
Bilder angucken. Mir
mehr.
Genau.
Nicht viel Text, aber kann man lesen.
Genau, man kann es lesen, man kann sich Bilder angucken, die bewegen sich größtenteils auch. Es geht darum, Tools, die wir alle verwenden, schöner zu haben. Ja, also zum Beispiel statt die Manpages zu lesen, TLDR zu nehmen und einfach
als erstes HTML zu lesen. Ja. Manpages sind mir zu hübsch, ich möchte lieber das reine HTML lesen.
Zum Beispiel. Ja, oder was weiß ich, Kommandos wie dick, statt dick zu nehmen, gibt es ein Kommando doc, was ein bisschen schönere Ausgabe hat. Einige der Tools sind in Linux oder macOS verfügbar, andere nicht. Manche kennt man auch wie JQ, ein SED for JSON Data. Aber einfach mal reingucken, vielleicht ist ja das ein oder andere interessante Tool dabei, was ihr noch nicht kennt und schon immer brauchtet, weil sieht einfach schöner aus, die Ausgaben, macht ein bisschen mehr als die Standard-Tools, die man so kennt.
Also ich habe tatsächlich BAT bei mir in Verwendung. Das ist bei mir Standard, also ist ein Alias für Cut.
Ja.
Und macht, wenn du einen Cut brauchst, macht es genau das, was Cut macht. Und wenn du es einfach nur ausgeben willst, machst du quasi Cut, diese Datei, wie so ein Barbar, suchst du dann irgendwelche Sachen in den Dateien drin. Aber dann siehst du wenigstens hübsch aus. Ja.
Genau. Also wie gesagt, es sind einfach so eine Sammlung an Tools, die ein bisschen schöner sind als die klassischen, die man so kennt. Einfach mal reinschauen. Mal durchlesen, vielleicht benutzen. Wenn nicht, könnt ihr auch die klassischen Sachen weiterverwenden, weil hat man sich dran gewöhnt. Aber ich fand's gut.
Ist in der Muscle Memory schon drin, dann.
Ja, leider.
Tja, aber eben viele dieser Dinge sind ja irgendwie wie hier Bart, so ein bisschen kannst du das Drop-in-Replacement für Cut verwenden.
Das Witzige ist, dass Dog als Example tatsächlich das Cloudflare DNS TXT Example Lookup Dog macht. Und das ist Cache Invalidation and Naming Things. Wie passend. Ja. Nö, Farbe ist ja schon immer ganz nice.
Farbe ist gut.
Hier Farbe, falls für Leute, die es nicht wissen, wenn ihr Dinge mit Farbe ich habe das irgendwie recently wieder auf Twitter gesehen, und ich benutze das ständig, less-r, wenn ihr Dinge mit Farbe in PageUp piped, macht dann minus R dran und dann bleiben die Farben.
Good.
Super praktisch.
So praktisch.
Hier
lernt man noch was.
Ständig. Ist gute Sache. Dann Python, auch gute Sache. Und da geht's um Setup-Tools und warum sie nur noch nur noch ein Build-Backend sein möchten und kein Frontend mehr, also dieses Python Setup Py Install und sdist und all das Zeug.
Bdist Wheel.
Ja, Bdist Wheel. All das Zeug ist deprecated. Solltet ihr eigentlich nicht mehr. Also seit in neuen wann? Projekten sowieso nicht. Ja, ist so unterschiedlich. Ist noch nicht alles wirklich deprecated, aber sie wollen weg davon. Und gewisse Dinge sind schon deprecated, aber es ist halt auch ist für sie gar nicht so einfach, das wirklich so richtig zu deprecaten. Im Blogpost steht auch so, dass gewisse Dinge halt einfach noch funktionieren, weil sie noch funktionieren, aber sind eigentlich nicht mehr maintained. Also ist alles so ein bisschen, also wenn ihr neue Python-Projekte macht, ja, schaut euch halt besser mal irgendwie die neuen Dinge an. Es gibt ja diese zwei PEPs, weiß ich gar nicht mehr, ich habe schon wieder, ich glaube 5.17 und 5.18 oder so, irgendwie für Build Frontend und Build Backend. Und ja, genau, ihr könnt Setup-Tools weiter als Build-Backend verwenden, dagegen spricht nichts, das ist auch weiter supported und da entwickeln sie auch weiter. Ist halt kein Build-Frontend mehr. Und ja, es gibt halt auch nicht für alles schon Replacement und so ist alles.
Ja, das ist genau das Ding, irgendwie so ein richtig geiles so Replacement für alle Sachen. Das ist natürlich schwierig, weil es war ja davor eine Python-File und da kannst du ja quasi jeden Quatsch drin machen. Und die Leute haben jeden Quatsch drin gemacht, ja. Also haben sie quasi irgendwelche Sachen aus Google gefetcht und dann noch irgendwie was da reingetan und irgendwie die, weiß ich nicht, EDC-Host ausgelesen, damit das da dein Paket bauen kann.
Genau.
Geht ja war alles. Halt, ja, und die Leute machen alles.
Ja, war halt keine gute Idee, das zu machen, aber geht halt.
Ja, genau. War keine gute Idee zu machen und das jetzt aufzuräumen, ist verdammt schwierig. Und das,
genau. Das ist auch, er hat so einen ziemlich großen Abschnitt irgendwo gegen Ende, glaube ich, oder so. Why I'm not seeing deprecation warnings und das halt auch, also viele Kommandos haben halt immer noch irgendwie indirekte Use Cases. Es gibt halt nicht wirklich ein gutes Replacement, wo sie einfach sagen können, ja, benutze halt das. Ja, aber es gibt halt ja nicht so viel. Also ja, also wenn es funktioniert, ja, okay, also für halt Legacy.
Ja, du hast quasi immer brauchst du noch die Setup-Py. Also du kommst auch gar nicht ohne geradeaus, weil halt ganz viele Sachen welche Abhängigkeiten darauf haben, dass diese Datei existiert. Auch wenn die quasi nichts macht, außer die Setup.conf, also CFG aufruft oder so.
Ja.
Aber das ist schon ein bisschen frickelig alles.
Ja.
Noch nicht so richtig sauber gerade.
Das Problem ist auch für Packaging. Also ich glaube, Nix-Packages brauchen noch ein Setup-Py, oder?
Nee, du kannst das Backend umstellen. Du kannst das sagen, dass er quasi das moderne, also Setup-Config als Backup als Backend nehmen soll.
Ja.
Aber ist nicht ganz, also ist nicht so
klar
beschrieben.
Ja, ist halt noch ein bisschen gefrickelt. Debian hat so ein bisschen das Problem, dass es mit neuen Package-Managern und so auch noch nicht so. Ja, ist halt alles, geht halt alles noch ein bisschen, bis das wirklich. Ja, aber es ist ein ziemlich langer, aber ziemlich ausführlicher Artikel, was irgendwie das Problem ist und warum man das nicht mehr machen sollte. Also TLDR macht das nicht mehr, benutzt irgendwie das moderne Zeug, aber der Artikel geht halt ins Detail, warum und was die Probleme sind und ja.
Legacy
ist schwierig.
So, dann
hier.
Komisches.
Die Sprawl-Triologie. Ja, es sind vier Bücher. Und ich glaube, der. Also hier. Wir hatten ja. Das letzte Mal. War es letzte Sendung? Vorletzte Sendung.
Ich glaube schon, ja.
Auf jeden Fall hier. McFaul hat ja gesagt: Neuromancer, super schwierig zu lesen. Und ich habe mir jetzt am Wochenende oder so, Also ich habe ja dann erzählt, dass ich Neuromancer und dann Mona Lisa Overdrive gelesen habe. Aber eigentlich ist dazwischen gibt es ja noch Count Zero. Das habe ich irgendwie ausgelassen. Das ist irgendwie gar nicht mal so schlau war. Das habe ich jetzt nachgeholt. Und ich finde alle drei Bücher ziemlich geil. Aber das ist halt wohl auch persönliche Geschmackssache, wie wir herausgefunden haben. Gibt Leute, die das nicht gut finden. Genau, mein Tipp darum ist hier mit dem nullten Buch anzufangen, das Burning Chrome. Das sind irgendwie 10 Kurzgeschichten. Und da kann man eigentlich ziemlich, also eben, das sind irgendwie 10 Kurzgeschichten, sind irgendwie, ich glaube, das ganze Buch sind, glaube ich, sowas um die 200 Seiten oder so. Das heißt, jede Geschichte an sich ist ziemlich kurz. Da kann man ziemlich einfach herausfinden, ob das was ist, was man irgendwie lesen möchte oder nicht. Und dann, wenn man diese Kurzgeschichten gut gefunden hat, dann kann man sich die anderen drei Bücher geben, die auch alle eigentlich irgendwie gar nicht so lange sind. Genau. Und dann habe ich noch ein paar lustige Videos dazu rausgesucht. Eines davon ist von so einem, wie heißt der, Fit to Read oder so?
Ja, Fit to Read.
Fit to Read.
Das ist ein sehr nicer Typ einfach.
Ja. Steht da halt so im Gym und erklärt dir halt, wie man Neuromancer lesen soll. Und es klingt halt ein bisschen nach Arbeit. Also,
jetzt hat vielleicht, ehrlich gesagt, auch ein bisschen abgeschreckt.
Vielleicht kurz zum Problem mit den Büchern ist, es gibt ziemlich viele Worte, Begriffe, die einfach so verwendet werden, ohne dass sie wirklich jemals eingeführt werden. Das heißt, wenn man sich da nichts drunter vorstellen kann, wird man halt auch nicht bei der Hand genommen und das wird dann irgendwie eingeführt, das Konzept, und erklärt und gesagt so, ja, irgendwie das Wort X ist irgendwie das und es bedeutet das und was weiß ich. Es wird halt irgendwie einfach nicht gemacht und gerade in den Büchern, die ersten paar Kapitel sind schon ein bisschen hart, weil halt in jedem Kapitel auch einfach irgendwie häufig irgendwie in Zeit und Charaktersprung und gemacht auch
Orte.
Wird. Genau, und auch Orte und so. Und du musst halt, du wirst halt irgendwie nicht an der Hand genommen und es wird irgendwie gesagt, du bist jetzt irgendwie wieder bei dieser Storyline. Und das wird gegen Ende der, also am Anfang dieser drei Bücher ist es immer ein bisschen schlimmer, weil du hast halt irgendwie mehrere Geschichten, die irgendwie gleichzeitig oder halt im Prinzip parallel ablaufen und dann irgendwie auch so sich ein bisschen verflechten und zusammenkommen. Das heißt, je weiter du im Buch kommst, desto
schlimmer wird's.
Nee, desto einfacher wird's. Weil du erstens die Leute ein bisschen eher kennst, also die Characters und so und die Locations und was weiß ich, und weil die Geschichten halt so ein bisschen zusammenfließen. Also gewisse Geschichtsstränge, die halt irgendwie so parallel anfangen, fließen irgendwann halt zusammen. Und aus zwei wird halt eins und darum wird es ein bisschen einfacher. Ja, aber ich fand das Video lustig und ich finde auch nur schon sein, ich weiß nicht, ich habe keine anderen Videos von ihm gesehen, aber es ist halt so ein Typ, der steht dann halt im Gym mit dem Buch.
Ja, er ist einfach auch super buff, also.
Ja,
er ist einfach genau. so ein Pumper, wo man sich so vorstellt, okay, der ist jetzt quasi irgendwie 3 Stunden oder so in diesem Gym, nur um zu pumpen. Und dann erklärt er dir so, ja, also ich habe, wie ich es gemacht habe, ist, ich habe erstmal quasi ein Kapitel von dem Buch gelesen und danach das Hörbuch gelesen und dann habe ich mir irgendwie aufgeschrieben die Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und dann gesagt, oh ja, der Typ macht Sinn. Aber ich meine, ist ja geil. Ist ein bisschen nervig, dass es so arg halt in dem Gym, aber ich meine, das ist ein Gym, ja, es hat quasi nur Wände.
Ja.
Und ein paar Maschinen da drin stehen.
Genau. Ja, also, ja, ich weiß nicht. Und dann habe ich hier extra für dich, Makefu, ich habe hier nochmal so ein Review rausgesucht von so einem Typen, der genau deine Meinung vertritt und sagt, das ist doch scheiße und das ist doch viel zu anstrengend. Das ist ein scheiß Buch und das finde ich doof.
Ich habe schon einen Job, das reicht ja wohl.
Ja, genau. Und ich glaube, der Hauptkritikpunkt an den Büchern ist echt auch so einfach so, ja, ist halt kompliziert.
Ja, aber, ja.
It's complicated.
Vielleicht ist es
und
das, ja.
Ich meine, das ist ein fairer Punkt und das ist ein fairer Punkt, das Buch wegzulegen, aber ja, ich meine, get over it.
Ja, die Sache ist quasi, wenn ich mich so anstrengen muss, dieses Buch zu lesen, es kann quasi nicht so gut sein am Ende, ja, dass ja, ich quasi diesen ganzen Effort jetzt aufbringe, um es zu lesen. Das, ja, das ist mein Punkt. Ich ja, lese das ja, also ich habe quasi, wollte das lesen als so Freizeitbeschäftigung, ja.
Du wolltest
sehr
nicht
naiv
arbeiten
gedacht von mir, aber vielleicht ist das quasi der falsche Ansatz. Vielleicht ist es so wie mit Pro-Gaming, ja, wenn du quasi gegen dich, wenn du gegen irgendwelche Leute aus Asien gewinnen willst, dann musst du halt zocken, ja. Musst du zocken und zocken und zocken und zocken, bis du besser wirst, ja, bis du quasi gut genug bist. Und vielleicht ist es mit dem gleich mit den Büchern, aber vielleicht möchte ich es nicht. Weil ich hasse Ego-Shooter im Online-Zocken, weil ich so hart abgezockt werde.
Ja.
Und ja, ja, deswegen lasse ich es dann einfach. Ja. Ich versuche das immer mal wieder, so einmal im Jahr, so, ja, willst du nicht eine Runde mitspielen? Ausprobiert? Nee, ist scheiße.
Das, ja, ja, ja.
Und dann ist genug. Und vielleicht ist es gleich mit den Büchern. Ich kann mir vorstellen, dass Leute quasi das da sich dann total mit reindenken können und so, wow, das ist so krass, weil der eine, den habe ich von hinten gekannt und der hat jetzt irgendwie erlebt, wie mit seinem Cyberbrain irgendwie was passiert oder so. Aber ich komme da nicht hin.
Ja.
Ich bin da nicht also, krass genug.
Also ich meine, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich habe es halt echt nicht als schlimm empfunden. Aber eben, ich glaube, ich das letzte Mal auch schon mal gesagt habe, ich kenne halt auch irgendwie die Hörbücher und ich habe irgendwie diese Kurzgeschichten mehr als einmal gelesen und so. Ich hab irgendwie das Gefühl, es hilft halt schon ein bisschen, wenn du so die Welt ein bisschen kennst und
ja, oder wenn du die Sachen hörst, die wie ja, sich der Autor das irgendwie vorgestellt hat, das hat ja auch der Buff, der Fit to Read Guy gesagt.
Ja,
ja,
genau. Es hilft vielleicht ein bisschen, aber ja. Ich finde die Welten und so, die er baut, halt ziemlich geil. Und darum finde ich die Bücher halt auch ziemlich geil, aber ich kann schon verstehen, dass du nicht arbeiten willst und dann halt das Buch probierst und dann weglegst und sagst so, nee, ist nix für mich, aber darum eben. Fangt mit diesen Kurzgeschichten an, weil das sind irgendwie 20 Seiten pro Kurzgeschichte und das ist ein bisschen, ja, bisschen einfacher zu lesen und wenn ihr ja, die Geschichten und Welten cool findet, dann könnt ihr ja euch überlegen, ob ihr euch an die anderen Bücher wagen wollt oder nicht. Ja, und das ist halt so ein bisschen, die Einstiegshürde ist halt ein bisschen kleiner als, weil Neuromancer ist ja dann trotzdem auch 200, 250 Seiten Buch oder so.
Ja.
Das schon nicht, ja. Das kannst du halt nicht mal, ja, 5 Minuten hernehmen und kannst durchlesen. Das ist halt.
Ja, das stimmt.
Das ist schon ein bisschen auch ein Zeitcommitment, wenn du das durchlesen möchtest. Und die Short Stories sind halt, ja, eben Gott, irgendwie so 15, 20 Seiten. Kannst du halt irgendwie in einer halben Stunde oder so, eine Stunde vielleicht, kannst du so eine Short Story lesen. Ist halt nicht so. Je nachdem, wie schnell ihr halt lesen könnt.
So, Leute, ist ein Standardwerk, lest es jetzt gefälligst. Gut, ja, weiter.
Genau. Oder was Ingo sagt, lest es einfach und habt euch nicht.
Ist ein Standardwerk.
Ja. Jetzt muss man
nächste Woche haben. Klassenarbeit, Punkt. Dann wird abgefragt.
Genau,
wenn ich sogar Begriffe abgefragt.
Ach so, ja, ich habe noch ein Interview irgendwie, ja, aus der BBC von 91 mit ihm und wie er auch einen Teil vorliest und so. Ist ganz interessant. Könnt sehr ihr schön. Euch mal anschauen.
Nice, wenn nice, nice. So, XGD Open.
Genau, wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, warum euer Browser jetzt vorschlägt, diese Datei nur mit dem Wine Notepad zu öffnen, dann könnt ihr, habt ihr jetzt quasi in diesem Artikel, könnt ihr herausfinden, wie XDG Open funktioniert und quasi wie herausgefunden wird, welche Applikationen denn bereitstehen, wenn du eine bestimmte Art von Datei öffnest und wie man es konfigurieren kann. Gibt es quasi hier den Hint mit XDG MIME Query. Kannst du quasi deinen XDG-Datenbank fragen, wie er es aufmachen würde. Und da gibt es auch die Pfade, wo man Dateien hin tun muss, damit er da neue Sachen kennenlernt.
Sehr schön. Das haben wir uns schon immer alle gefragt, weil das nervt manchmal echt.
Das, genau. Und hier habt ihr jetzt quasi nochmal die Möglichkeit der Introspection. Also herausfinden, warum es funktioniert oder nicht.
Dann kommen wir zu jetzt einer Unterkategorie, die Elite Name eingeführt hat, weil ja, er wollte nochmal über C++ reden. Alle anderen können ja gleich zu den nächsten Dingen springen, was ich jetzt leider noch nicht sagen darf, hey, weil.
Stimmt gar nicht.
Genau, ansonsten sind die Chapter Marks kaputt.
Sorry. Also, komm, ja. Komm hier.
Ja, mach schnell.
A Practical Guide to Loose Coupling. Ist zwar ein C++-Talk, aber Loose Coupling ist, egal was ihr programmiert, ist immer interessant. Sollte das immer, erklärt das zwar an C++-Beispielen und mit C++-Code, aber Content ist halt relevant, sobald ihr programmiert und irgendwie ein bisschen was Größeres als ein kleines Shell-Script schreiben wollt. Weil da geht es halt mehr um Software-Architektur als
Nein, danke. Nur Shell-Script und Glucode.
Nur Shell-Script und Glucode. Dann, genau, wenn ihr nur das macht, dann müsst ihr auch nicht euch mit Loose Coupling auseinandersetzen. Genau.
Law of Demeter hat nichts mit dem Demeter-Bio-Zeug zu tun, oder?
Nee.
Das eben ist besser so. Das wollen wir hoffen.
Nee, es muss ja auch nach dem Mond tanzen oder was auch immer.
Ja. Genau. Das, das Design Principle. Principle of Least Knowledge. Ja, das ist eben, also
einfach
Loose Coupling. Also, wenn das Dinge so wenig wie möglich wissen. Ja, und Dependency Injection und so ist auch in allen Sprachen interessant. Das hat, ja, halt an C++ erklärt, aber relevant für, wenn ihr irgendwie ein bisschen Software-Architektur macht und so. Dann, when a microsecond is an eternity, high-performance trading system in C++. Super interessant. Ist auch eher high-level. Geht um, wie es der Titel erraten lässt, um high-performance trading. Und was sie da halt machen, um möglichst schnell, und da sind wir wieder bei Markus' Algorithmen, welche Algorithmen man halt hernimmt für High-Performance-Trading. Und da geht es halt um ziemlich viel Geld und da musst du halt irgendwie schnell sein. Und was du zum Beispiel machst, dass deine Cash-Lines halt immer richtig voll sind, dass du nicht aus Versehen deine CPU halt denkt, so, ja, ich invalidiere jetzt mal dein Cash. Sondern dass in deinem Cache halt immer das ist, was relevant ist für dich. Ja, fand ich super interessant, wie sie ja, da wirklich halt Nanosekunden herausholen, weil es halt um viel Geld geht und sich das lohnt, das halt super zu optimieren. Ist aber auch eher so für die meisten Leute halt so ein hypothetisches Problem, weil, ja, lohnt sich halt für 99% der Leute vermutlich nicht.
99% ist sehr, sehr optimistisch.
Das ist sehr optimistisch, vermutlich mehr. Vermutlich, also, aber ist halt technisch interessant. Mhm. Dann hier hatten wir auch schon Compiler Explorer. Der Typ, der das gebaut hat, ist Matt Gottbold. Der hat die Keynote gehalten an der CPPP, irgendwas, CPP Con Paris oder so, was glaube ich. Und seine, ja, er hat sein Talktitel ist C++ Superpower. Und er sagt halt, die Superpower von C++ ist, dass du halt Code nehmen kannst von. Also er zeigt das auch ein Beispiel, er hat ein Text, so ein Text, wie heißen diese? Hier, Ingo, du kannst, du hast doch auch diese Text-Dinge gespielt, wo du in Konsole Text eingibst. Text-Adventure? Ist es einfach ein Text-Adventure?
Ja. Je nachdem, was du meinst.
Ja, da sagst du, geh nach rechts und da geht er, ja, genau. Eine Welt baut sich auf und vor dir steht ein Baum und
ja,
geh auf diesen Baum, musst umkehren. Zu.
Ja, ja, genau, genau sowas.
Umkehren. Geh genau in sowas. Den linken Raum. Ja.
Ja, und dann kannst du Monster fighten und dann hast du irgendwie deinen Charakter und dann kannst du ihn leveln und all die guten Dinge. Und er hat sowas geschrieben in C damals. Und er hat das auf C++ portiert. Und
oder LARP oder so. Naja, ja.
Ja. Mhm. Und er hat das halt damals in seiner Jugend, haben sie das halt irgendwie in C geschrieben, basierend auf schon existierenden Systemen. Und er hat das jetzt halt nach C++ geportet. Und man kann halt mit relativ wenig Aufwand das halt erstens mal zuerst von C nach C++ rübernehmen und dann kompiliert's. Und dann kannst du halt nach die neuen Compiler-Features und die neuen C++-Features und so, kannst du halt nach Belieben einsetzen und benutzen. Und du musst, das heißt, es erlaubt dir halt so eine Codebase schrittweise zu migrieren auf Neues. Aber du kannst halt ziemlich schnell einfach mal etwas haben, was kompiliert und funktioniert. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Also du kannst halt echt 20 Jahre alten Code nehmen und du kannst den auf im Compiler mit der C++20 unterstützt kompilieren und du kannst dann Schritt für Schritt halt C++20 Features anfangen zu benutzen. Aber du musst halt nicht. Und du musst es halt auch nicht irgendwie in einer so einer großen Big Bang Migration alles irgendwie anpassen. Also wenn du irgendwie, ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Angular irgendwie so zwei Versionen hochgehoben habt im Projekt, wo er halt dann einfach mal, ja, wo er dann einfach mal irgendwie alles irgendwie auf einmal rewriten müsst, weil halt alles neu ist und irgendwie die Hälfte der Dependencies geändert hat und so, wie man Dinge tut. Und in C++ musste das halt irgendwie nicht. Und er argumentiert halt, dass das die größte Superpower von C++ ist. Ja, ziemlich interessant. Und er zeigt auch ein bisschen neue Features von C++20 und Ranges und ja. Aber das ist vielleicht nur interessant, wenn ihr C++ macht. Also auch für fast niemand. Dann hier, weil Ingo hier rumgemeckert, das ist alles C++. Die nächsten zwei Talks haben absolut nichts mit C++ zu tun.
Oh.
Why isn't functional programming the norm?
Because C++ ist. Tada!
Nope. Nein, also okay, ich meine, du kannst, und das ist auch der Punkt, den er im Talk macht, du kannst natürlich Functional Programming in fast allen, also ich meine, du kannst C++ ziemlich functional programmieren, du kannst, die meisten Programmiersprachen sind ja Multiparadigm-Programmiersprachen, das heißt, du kannst da halt auch Functional Programming machen. Und er sagt da irgendwie, und seine Argumentation ist halt von den Top 10 Sprachen oder so, die er halt anschaut, ist eigentlich, dass die alle objektorientiert sind, ist eigentlich mehr by accident als dass es wirklich einen guten Grund gibt, das Objektorientierung zu machen. Also weil es halt diese Sprachen sind halt irgendwie groß geworden, weil es halt zum Beispiel eine Killer-App gab, die halt in dieser Sprache war, also jetzt im Falle von Ruby zum Beispiel relativ bekannt mit Rails. Ganz viele Leute haben halt angefangen, Ruby zu programmieren, weil es halt Ruby und Rails gab. Ja. Genau. Und ja, dann halt, und Ruby ist halt zufällig objektorientiert und darum hat sich dann halt wieder eine objektorientierte Sprache. Und dann das andere ist so ein bisschen historisch, dass sie halt voneinander einfach ein bisschen abschauen und sagen so, ja, pff, die anderen, aber es, ja, in seinem Talk argumentiert hat, dass es wie irgendwie nicht so viele gute Gründe gibt, dass ja, für Objektorientierung. Weil ein großes Feature von Objektorientierung ist ja zum Beispiel Inheritance. Aber in eigentlich ziemlich allen Sprachen und so generell gilt ja dann irgendwie favor composition over inheritance. Also so, ja, Inheritance ist so das, so eines der Feature, das OOP so absetzt von anderen Sprachen, von anderen Paradigmen. Aber überall heißt es dann so, ja, aber benutze es nicht. Eigentlich solltest du das andere hier, sollst Composition machen und nicht Vererbung. Und das ist halt so, ja, okay. Und ja, vielleicht kommt mehr Functional Programming, also aktuell sieht es ja auch so ein bisschen aus. Ja. Mal schauen. Aber Functional Programming könnt ihr euch mal anschauen, ist eine gute Sache. Dann das letzte auch absolut, hat überhaupt nichts, hat nicht mal groß was mit Programmierung zu tun, Ingo,
ja,
hier.
Ja, ich sehe es. Space.
Und zwar habe ich hier, ich glaube, ich habe schon mal ein Video von ihm gepickt, das erste zum James Webb Teleskop. Genau, das hier von diesem Smarter Everyday Channel. Sein Dad hat es irgendwie an diesem Sun Shield für das James Webb Teleskop mitgearbeitet, das vermessen. Und er geht sich das halt anschauen und ja, ist ziemlich interessant, wie sie das ausmessen und wie sie da irgendwie diese 3D-Models erstellen und warum sie Dinge machen, wie sie machen und so und was sie für Probleme lösen. Das fand ich super interessant. Möchte ich hier mal. Weil hier Ingo sonst immer auch sagt, ich mache hier nur C++-Dinge, habe ich gedacht.
Ah, ja.
Mach hier auch Space.
Sehr schön.
Space. Sehr
schön. Gut, dann kommen wir zu den Picks. Letzte Kategorie für heute.
Picks. Git Interpret Trailers. Wusstet ihr, dass ihr mit Git einfach hier add or parse structured information in commit messages?
What? Also nichts mit, wie mit Movies.
Nee, ist mehr so, du kannst in deine Commits, kannst du halt Trailers oder halt so Tokens reinmachen. Und Git erlaubt dir das halt, diese zu parsen. Stellt sich raus, warum haben wir das rausgefunden? Weil GitLab benutzt das, um Release Notes zu generieren. Und das so zum Beispiel in
Use. So funktionieren doch auch die Sign-Offs, oder?
Ja, also genau, Sign-Off, das hätte ich jetzt tatsächlich gekannt, ja.
Genau, Sign-Off ist. Ja, du kannst halt, also, du kannst ja, also ja, Text, also das Sign-Off ist ja auch einfach ein Text. Und du kannst da halt beliebige Key-Value-Dinge reinpacken. Und du kannst die halt da reinpacken, entweder indem du einfach Text reinschreibst oder dieses Interpret Trailer Kommando verwendest und du kannst das dann halt auch damit wieder rausparsen. Also kannst du halt im Prinzip Token Doppelpunkt Value und dann kannst du halt irgendwie dein Script schreiben, was alle Commits rausparst oder Dinge aus Commit Messages rausparst, die getaggt sind mit, weiß ich nicht, Token Doppelpunkt Foo oder so. Und es halt gibt ziemlich viele coole Möglichkeiten, was du halt dann damit basteln kannst.
Ja.
Findet ihr nicht gut, sehe ich schon.
Ja, ich weiß noch nicht so, es hört sich nach zu viel Logik in Commit-Messages an, ehrlich gesagt. Also zu viel ja, am Ende dann auch Data in den Commit-Messages. Aber keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen, dass man damit irgendwas machen kann, aber es...
Ja, so Release Notes ist halt so, glaube ich, das klassische.
Mehr Metadaten immer gut. Die Frage ist halt, wie konsistent kann man das fliegen? Konsistent kann man das halten?
Das halt, ja, also, das ist halt die Frage, aber wenn du sagst zum Beispiel eben, das ist irgendwie dein Master für Release Notes, dann, ja. Dann musst du halt auch darauf schauen, dass du das ordentlich pflegst, aber dann kannst du halt automatisch deine Release Notes draus ziehen.
Ja.
Das also ist, sonst musst du das ja, also der Effort ist ja der gleiche. Ob ja. du die irgendwie in Textfile.
Nee, ist doch. Nicht der gleiche. Du musst quasi beim einen, wenn du sagst, oh fuck, ich habe irgendwie ein Typo in meinen Release Notes von vor 20 Jahren. Und dann schreibst du die komplette History um, nur damit du da den Release Note fixst, finde ich nicht so geil irgendwie. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch naiv.
Ja, nee, aber ja, History Rewriting ist natürlich doof. Das
ja, und das musst du ja machen, sobald du quasi irgendwas aus dem vorherigen Release machst oder wenn du sagst, oh ja, wir hatten ja noch quasi eine Customer-ID drin oder so und dann schreibst du die komplette History um, damit du deine Release Note. Manchmal kann ich mir das vorstellen, aber ganz oft, also jetzt quasi nach dem, was ich so auf Arbeit gesehen habe, kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Was ich also das dazu, da muss man sich so hart zusammenreißen. Und das kann ich nicht.
Ja.
Aber vielleicht geht es für manche Leute.
Ja, also für mein Spaß-Hobby-Projekt, wo ich einfach maybe this works als Commit-Message habe, sehe ich das jetzt auch eher weniger, dass du sowas tust. Aber
wenn du so der Linux-Kernel bist oder so.
Zum Beispiel. Dann kannst du zum Beispiel das Subsystem taggen, was die Changes affected oder so.
Ja, da musst du aber auch dich super zusammenreißen, wie deine Commits aussehen und so. Und dann
ja, aber kannst das
du nicht Git Commit minus M YOLO. Und
ja, aber das halt ab einer gewissen Projektgröße ist das vielleicht sowieso was du tun sollst. Eben, wie gesagt, für so kleine Spaßprojekte, sehe ich auch
nicht. Aber wir wissen jetzt, dass es das gibt.
Wir wissen, dass es gibt, wenn ihr das braucht, dann braucht das. Und sonst braucht es nicht.
Mhm. Schön.
Gleich wie mit Google Slides, oder? Oder sind die actually hilarious?
Google Slides, ich habe, also es ist quasi eins von diesen Google-Produkten, von denen ich nicht gewusst habe, dass es die gibt, bis irgendwas, irgendjemand darüber schreibt, wie beschissen die sind. What? Oder dass sie gestorben sind. Eins von beiden, ja. Und hier ist, es gibt Google Slides, das soll so wie PowerPoint sein. Und hier gibt es, hätte auch in Lesefu gepasst, ich habe es jetzt hier quasi mit runtergenommen, ansonsten hätte ich nicht so viel gehabt. Google Slides are actually hilarious. Ist quasi ein Blogpost über ein paar funny Quirks von Google Slides, schon echt einen zum Nachdenken bringen, wie man darauf kommt, dass das eine gute Idee ist. Zum Beispiel, der erste Eintrag ist Text in Circles is left aligned by default. Und das ist also, okay, du hast einen Kreis, wo machst du diesen Text rein? Auf die linke Seite. Und das ist echt, das ist schon ein bisschen weird. Das zweite ist quasi, all measurements are inches. Das ist auch, es ist quasi schon fragwürdig, wie man darauf kommt, dass das eine gute Idee ist, wenn du quasi ein internationales Produkt hast, was auf Text, also quasi auf Bildschirmen läuft. Ja, warum solltest du es in Inches machen? Ja, es gibt quasi alles. Aber Inches ist mittlerweile, also das ist quasi, das geht nicht. Ja, du hast noch eine sehr interessante Integration in Google Maps, dass du quasi immer Google Maps auf der rechten Seite hast, wenn du die mal brauchst, dann hast du da gleich Google Maps in deinen Slides. Und genau, wenn du Bilder kleiner ziehst, dann stauchst du die, anstatt dass die halt kleiner werden. Das ist auch sehr witzig per Default, ja. Und ja, kann man schon alles immer so machen. Frage ist halt, ob das eine gute Idee ist.
Keine Ahnung, ich benutze das eigentlich für die letzten 5 Jahre oder so für meine Slides, wenn ich Slides mache. Das ist
sehr witzig.
Und fairerweise muss man sagen, ich habe halt Slides heißt, ich habe vielleicht mal eine Aufzählungsliste, ich habe irgendwie Text, also ich habe irgendwie einen Titel und vielleicht so Text und ich habe vielleicht mal ein Bild. Also ich bin halt auch genau null Designer, also seine Boah, ich will hier irgendwie ich will hier einen schwarzen Hintergrund und dann einen weißen Kreis und da Text reinmachen, ist so, nee, ich habe eine weiße Slide und da hat es einen Titel und da hat es unten dran hat's vielleicht eine Aufzählungsliste mit 3 Punkten.
Ja, apropos Aufzählungslisten, wenn du die Aufzählungslisten kleiner machst, dann hast du auf einmal auf der linken Seite den übertriebensten Spacing zu einer Subliste.
Ja.
Ja. Aber ja, es also, ist gut, also wenn es für dich funktioniert, ich glaube, es ist perfekt, du bist einfach vielleicht nicht so anspruchsvoll. Und,
ja, nee, also
vielleicht kannst du auch in Inches rechnen, wer weiß schon so genau.
Nee, also ich mache halt natürlich auch einfach super einfache, super schlecht aussehende Slides. Und dafür funktioniert es halt super praktisch, also es ist halt super praktisch.
Da ist es quasi prädestiniert für schlechter sehende Slides, kein Problem.
Ne? Ja, genau.
Weder stauchen, kein Thema.
Ja, genau. Und dann ist halt, ja, also ich meine, für Studium und so, das interessiert halt niemanden. Wie
ja, da interessiert es niemanden, das stimmt, ja. Ja. Sind alle quasi da.
Das halt, sind ja, und es ist halt super, super viel praktischer, weil du halt hingehen kannst und einfach eine URL mit deinen, mit Studenten sharen kannst und sagen kannst, hier, mach deine Slides rein und gut ist. Ja. Also, ich finde es ganz okay. Funktioniert gut für mich, aber ich habe mal die Liste durch, also ja. Das ist natürlich alles. Stimmt. Ist halt
alles kein, schon mal gehabt.
Ist halt kein Tool, um irgendwie super professionelle Präsentationen irgendwie schön zu machen.
Ja, genau, also wenn ihr auch nicht so professionelle Präsentationen machen wollt, aber dafür, dass die einen tollen Woosh-Effekt haben und es ist nicht Flash und nicht dieses andere Ding, wie heißt es, gab es doch mal von keine Ahnung wie viel, 10 Jahren oder so, diese 3D-Präsentation.
Ja, ja, ah, wie hieß das?
Ich weiß nicht, die wollten irgendwie Geld haben oder so.
Ja, ja.
Das ganze Ding, Plexi, irgend sowas.
Ja, ja, genau, das war total
in Prezi.
Prezi, genau.
Oder Prezi, genau,
Prezi. Ja. Es gibt hier einen Editor, der nennt sich Strut.io. Und da kannst du dir auch einfach eine Präsentation machen. Und dieser Editor hat auf jeden Fall einiges an Quirks drin. Aber das funktioniert halbwegs anständig und sieht danach ganz cool aus, weil es auch diesen Woosh-Effekt hat. Und du kriegst da auch so Text angezeigt. Und vielleicht willst du das einmal benutzen mal, anstatt Google Slides.
Nee.
Also
ja, vielleicht will ja man, aber eben, nee.
Nee, weil danke.
Das andere gute Feature an Google Slides ist, dass halt mit dem Google-Scheiß integriert.
Halt, ja, das stimmt.
Die Präsentation ist direkt in deinem Drive und du findest sie auch ein Jahr später wieder und so.
Ja.
Das also ist halt schon so ein Feature.
Was ganz cool ist, ja. Bei dem Strut.io, du kannst ein Bild nehmen. Und du kannst einen Text nehmen und dann kannst du die alignen. Und ich habe mir sagen lassen, das funktioniert bei
das geht Google aber, Slides. Das geht in Google Slides schon auch. Du kannst schon also, Dinge alignen.
Laut dem Artikel da nicht. It's impossible to align text with images, aber ja, vielleicht geht's ja. Vielleicht hat sich's ja geändert in den letzten 20 Minuten.
Ja, keine Ahnung. Text und, ja, ich weiß
5. nicht. Februar. Naja, keine Ahnung. Ist, ja, ist halt so.
Ja, ist traurig, wirklich. Ist
halt. Aber wie gesagt, Strut.io finde ich, es hat auf jeden Fall mal ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Kann man auf jeden Fall ausprobieren.
Nice. Fällt mir keine Überleitung ein. Hyundai hat.
Das ist lustig. Ja, ich war gerade
dabei. Lustig. Ja. Hyundai hat Displays in ihren Autos. Wo du dann halt irgendwie RPMs und wie viel Tankfüllung du noch hast und wie weit du noch kommst und wie schnell du fährst und so. Und das ist halt ein Digital-Display. Und jetzt stellt sich raus, wenn es zu kalt ist, kann es sein, dass dein ganzes Display um 180 Grad rotated.
Ja.
Hui. Und es gibt da anscheinend ist das irgendwie ein Linux. Also weniger überraschend ist halt irgendein Linux. Und es gibt da irgendwie diesen Treiber, diesen Display-Treiber. Und da gibt es einen
Bug
und einen Fix dazu, wo sie das irgendwie
einfach updaten.
Gefixt haben.
Niemals updaten.
Genau. Und schon ganz lustig. Schon ganz lustiger Bug, wo man sich auch, wo man auch nicht einfach so drauf kommt. Dass es kalt sein kann und das dann irgendwie Bits flippen und ja.
Krass. Na gut. So, dann, was hast du noch?
Dann, was habe ich noch? Unredactor? Genau, das, wenn ihr Text verpixelt habt.
Und das nicht richtig getan habt.
Und das falsch verpixelt habt, nämlich basierend auf dem Input verpixelt habt und
nicht einfach so random
Pixel drauf gemacht habt, gibt es hier diesen Unredactor und es gibt hier oben im README so ein GIF, das das zeigt und der guesst halt, was da drunter stehen könnte und der kann halt leider wieder zurückrechnen, was da tatsächlich stehen könnte.
Dafür braucht man aber quasi die Möglichkeit, was in diesen Pixelator reinzugeben, dass der das, dass das für dich verpixelt. Das reicht nicht, einfach quasi irgendeinen Redactor auf einer Webseite zu haben und dann weißt du den Text dahinter. Ich habe mir das nämlich angeschaut letztes Mal und das war ein bisschen ernüchternd. Also es ist ein bisschen Handarbeit noch dahinter.
Ja, es ist nicht super streamlined, aber das Problem hast du halt generell, sobald dein Redactor halt den Text-Input mit reinrechnet in die Pixel, die er dir da zeigt, und dann kannst du halt vom Muster kannst du das halt wieder zurückrechnen.
Ja, genau.
Das halt, das Problem besteht generell und das ist, das sein Example hier braucht schon noch ziemlich, also du kannst da nicht einfach Redacted Text reinwerfen und dann kommt da Klartext wieder raus. Muss da schon ein bisschen editieren und schauen, dass das genau auf dein Beispiel dann auch funktioniert. Aber das Problem ist halt, es ist einfach ein Aufwandsproblem. Das heißt, wirklich redacted ist halt leider nicht.
Ja, genau.
Genau, und dann gibt es noch hier neue Armboards, die ziemlich interessant aussehen. Problem ist, ich habe bis jetzt noch keinen Preis gefunden dafür. Das
ITX. Erstmal kaufen, dann schauen wir mal.
Ja, das Problem ist, ich habe auch nicht, also die Store-Seite bei Ihnen lädt irgendwie nicht so richtig.
Aber ich muss sagen, Firefly ist als Firma jetzt nicht so super bekannt für den Support, also für den Upstream-Support von ihren Boards, muss man sehen schauen.
Ja,
ob du das antun möchtest oder nicht.
Genau, das ist halt das nächste Problem, ist irgendwie so ein bisschen, die Hardware-Specs sehen halt ziemlich nice aus. Gibt halt wohl mittlerweile echt ordentliche Boards. Mein Hauptproblem ist auch, ich würde gern da FreeBSD drauf laufen lassen. Und der Support ist wenig bis nicht existent.
Also vielleicht nochmal, es handelt sich um Mini-ITX-Boards mit System-on-a-Chip. Also deswegen, es geht nicht um Boards, wo man den Prozessor drauf pflanzt, sondern dieses Board ist fertig bestückt mit allem drum und dran und wird auch als Raspberrys großer Bruder beworben. Vielleicht so für die Leute, die das nur hören und gerade nicht nachgucken.
Also alle sagen immer Raspberry, aber das, was halt den Raspberry Pi ausmacht, ist gerade die Community und deswegen sind alle Boards kein Raspberry.
Ja.
Nee, aber das hier wird halt als großer Bruder, weil es halt potenter ist, aber vielleicht für das Verständnis, worum es eigentlich geht, nämlich einen fertig bestückten Computer, den man nur noch an Netzteil anschließen muss und nicht um ein Motherboard, wo man noch fleißig Komponenten
aufbaut. Also wie RAM und so musst du selber draufstecken, das kommt
nur
nicht
RAM,
mit.
Genau.
RAM musst du selber, aber was meinst du noch mit und so? Ich meine, eine Grafikkarte ist drauf, eine Soundkarte ist drauf, ein Netzwerk ist drauf.
Ja, und dann
USB-Pods.
Disks willst du vielleicht noch so. Also,
du kannst noch Dinge tun, du musst aber halt nicht.
Ja. Also, wie gesagt, ich würde dir von Boards von dieser Firma erstmal für Support abraten. Tatsächlich. Ich habe bei mir, also ich habe quasi hier eins zu Hause liegen und da quasi ein Standard-Linux so zum Laufen zu bringen, ist auch jetzt nach den Jahren immer noch quasi kaputt. Nicht drin eigentlich, ja. Und deswegen schau dir es gut an, weil bei diesen Boards geht es nicht darum, wie viel Gigabyte RAM die jetzt können und wie viel Speed die jetzt machen, sondern wie gut ist die Unterstützung von dem Betriebssystem, was du da drauf machen möchtest. Und in den meisten Fällen von diesen ganzen kribbeligen Armboards ist es halt
so gar nicht.
Genau. Ja. Und das Problem fängt halt quasi immer schon beim Bootloader an. Ja, und quasi danach dann beim Kernel und bei diesen ganzen komischen Bonussachen, die sie ja da drauf machen wollen, ja. Mhm. Und vielleicht hast du da sogar eine Grafikkarte drauf, die relativ schnell sein könnte, wenn sie dann unterstützt werden würde.
Naja, wenn es einen Treiber dafür geben würde, der auf deinem Linux überhaupt läuft.
Ja, genau. Also anstatt dem Board kauft ihr da quasi so ein x86-64 Board von irgendwem und dann bist du tausendmal glücklicher mit, wirklich.
Also ich meine, das habe ich ja schon.
Dann bleibt da.
Ich habe das x86-Board, was mich glücklich macht, schon. Ja, es ist mehr so.
Nee, nee. Außer du willst quasi Schmerzen.
Will ich jetzt nicht so sagen, aber. Ich hätte halt einfach gerne mal so ein Armboard. Mhm.
Genau, aber dann nicht so ein Armboard, sondern quasi eins, was einen richtig guten Support hat.
Ja, ja, genau.
Wo das Leute tatsächlich mit schon was gemacht haben und wo es nicht so ist, leider dafür brauchst du aber ein gepatchtes U-Boot. Und da brauchst du dann diesen super Spezialo Startparameter. Und der Kernel startet nicht direkt, sondern da musst du jetzt erstmal noch quasi diese drei Kernel-Patches reinbauen. Und kompilieren musst du es natürlich dann auch erstmal für den Arm.
Mhm. Ja, ja, das halt.
Da kommen viele Sachen zusammen, wo du dir am Anfang nichts Schlimmes bei denkst, aber das macht dann super keinen Spaß mehr. Und dann hast du am Ende halt immer noch drei Sachen, die nicht funktionieren.
Ja, ja. Aber ich finde es halt krass, was die mittlerweile für Hardware, so von den Specs her und so, also die Hardware-Specs bekommst du halt mittlerweile echt ordentliche Boards. Genau. Wie das softwaremäßig ist immer so. Das Problem ist eben auch, wie ich gesagt habe, ich würde gerne FreeBSD drauflaufen lassen. Das halt kannst du vergessen aktuell. Da gibt es nicht mal grundlegend irgendwas. Ja. Genau.
Und was man sich vorstellen kann, ist quasi, wenn du eine große Firma bist und dann sagst, okay, wir haben jetzt hier diesen Anwendungsfall, wo wir ja diese Leistung brauchen. Und da können wir auch die Festplatten reinmachen, weil wir quasi unser Surveillance-System quasi darauf aufbauen. Und dann hast du halt ein paar Leute, die dann quasi diesen 2632er Kernel zum Laufen bringen.
Dann
mit diesen 1000 Millionen Patches und diesem angepassten U-Boot und dann bootet es halt durch und es wird halt nie wieder angefasst und so verkauft für die nächsten 3 Jahre und dann wird es eingestampft und dann ist auch okay.
Genau, dann kannst du das halt auch, wenn du ein paar mehr baust, dann kannst du das auch irgendwie selber kompilieren und so, dann lohnt sich das auch. Und deinen eigenen Kernel zusammen zu basteln, der genau das macht, was du haben willst und so.
Ja, also wie gesagt, da muss man ein bisschen
aufpassen, ein bisschen vorher schauen, was es unterstützt. Genau, das ist auch super neu und so eben, es gibt nicht mal einen Preis dazu. Das wäre jetzt
aber
halt noch
schon
so,
Support von allen Betriebssystemen. Ja.
Ja, ja, keine Ahnung. Das wäre halt noch so das andere, wenn es cheap enough ist, würde ich es, glaube ich, einfach mal riskieren. Da man aber aktuell nicht rausfindet, wie teuer das ist. Ja.
Muss wohl warten.
Ist, genau. Dann.
Aber genau, du kannst schon die Preise anschauen für die anderen. Das geht da irgendwie in die Richtung, glaube
ich. Ja, das andere, das, was, glaube ich, alle haben, ist dieses Honeycomb. Ist das LX2 oder so? Das ist aber irgendwie 750 US-Dollar.
Das ist halt mehr, aber dafür.
Das halt dann auch irgendwie, ja, du kannst 4 SFP Plus reinpacken und so, das ist halt schon auch absurd. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Referenzding, wo dann auch der Support so einigermaßen passt, ohne dass du super viel basteln musst. Aber ich, ich glaube, so ganz ohne Basteln ist
es ja langweilig.
Immer noch nicht.
Wäre es langweilig.
Da ist auch mit diesem Armzeug noch nicht, auch wenn man sich das immer wünscht.
Ja. Es wäre schon irgend so ein Armboard, was einfach funktioniert, nicht viel Strom braucht, bisschen SATA, bisschen ordentlich Ethernet. Das wäre schon
Also mittlerweile da sind eigentlich immer noch diese Intel-CPUs, diese Ultra-Low-Voltage-Dinger, vielleicht ein besserer Ansatz, weil da gibt's...
Diese NUC oder irgendwas.
Nee, diese J, weiß ich nicht, Intel J, 3550 oder so. Ja, genau, diese Celeron-Dinger. Genau, die haben irgendwie 15 Watt TBD und dann, haben aber genug Leistung, um da quasi alles andere drauf zu fahren. Und kosten auch nicht unendlich viel. Und
das
bevor man da unendlich vergeht, vielleicht sowas.
Ja, aber ich will ja ein Armboard. Das,
so, sollen das wir jetzt nochmal diesen Armwitz machen oder lassen wir das?
Nee.
ich kann ihn nicht machen. Ihr seid hier, ihr könnt hier Dad-Jokes machen.
Ja, nee. Gut, dann Mike Tyson. Mysteries.
Ich hab gedacht, wir haben lange nicht mehr über Serien geredet und wollte eine picken, die ich jetzt wieder mal angefangen habe und dann gemerkt habe, ist ganz witzig.
What?
Also, stell dir vor, Scooby-Doo.
Ja.
Die Show quasi so, wo er quasi irgendwelche Mysteries solved mit dem Hund und so. Und das anstatt Shaggy und dem Hund. Weiß nicht, Scooby-Doo, Mike Tyson, mit der Mike Tyson-Stimme, also quasi original Mike Tyson, wie er Mystery solved mit seinen Sidekicks.
Okay.
Und es ist sehr, sehr gut.
Gut.
Ja, klingt absurd, ja, würde ich mir anschauen.
So eine Show ist immer so 11 Minuten lang, das heißt, man kann das gut so nebenher einmal kurz gucken. Ist halt schon ein sehr spezieller Humor, den muss man wahrscheinlich mögen oder nicht. Und dann kann man sich das quasi entscheiden, ob man das weiterguckt oder nicht. Ich habe es, wie gesagt, letztes Mal wieder angefangen, ein bisschen Zeit gehabt. Fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Ja, aber es ist so absurd, wie man sich das auch anhört. Auch die quasi die Mysteries sind so, wie man sich das so vorstellt. Auch wenn man jetzt keine Vorstellung hat, ist es ungefähr so.
Genau so. Genau so ist es. Ja, nice.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Wo guckt man sowas? Adult Swim? Ist es Netflix oder so? Weiß ich nicht. Kann man bestimmt auch irgendwo legal gucken.
Bestimmt.
Torrent. Legal Torrent.
Nee, das ist nicht legal.
Nein, ist nicht legal.
Das stimmt gar nicht.
Netflix oder so. Guck mal, wenn man das kauft jetzt hier.
Torrent ist legal für Eigenbedarf, wenn du nicht hochlädst.
In der Schweiz.
Ja.
Glaub ich.
Klar, Torrent, wenn du nicht hochlädst.
Dann ist Graubereich vielleicht at best.
Nee, du kannst nicht bei Torrent nicht hochladen. Das funktioniert so nicht.
Doch, du kannst ja in deinem
fucking Bleacher.
Ja, also ich meine, es ist natürlich moralisch nicht okay, nicht hochzuladen, aber technisch.
Gut, geht können wir jetzt nochmal kurz sagen, dass wir keine Lawyers sind, keine Anwälte.
Ach so, nee.
Doch, ihr sollt einfach keine Piracy-Sachen machen.
Macht das bitte nicht. Nicht, dass sie da sagen, aber die im Binärgewitter haben gesagt, in der Schweiz kann man das legal
machen. Und jetzt habe ich so deswegen habe ich mir VPN in die Schweiz geholt und jetzt geht's los. Was natürlich nicht legal ist.
Macht das nicht zu Hause nach.
Ja, genau. For legal reasons, this is a joke.
Ja, genau. Korrekt.
Was, also nicht nachmachen ist der Joke oder
was? Das,
wir haben ein Problem.
Macht es nicht.
Macht es nicht.
Oder Amazon kann uns jetzt kaufen. Gott sei Dank kannst du die DVD von der Season
kauft euch die DVD von Amazon. Das ist vielleicht auch nicht okay. Schwierig.
Für eBay,
dann hat kleiner man wieder, zeigen. Dann hat man wieder DVDs rumliegen. Da weiß man wieder nicht, was man macht. Da muss man sie wieder einlesen und sie rippen und das ist doch alles scheiße.
Nee, darfst du auch wieder nicht, wenn du in den Kopierschutz umgehst.
Ja. Also hier.
Ich guck mal bei eBay.
Also hier, konsumentenschutz.ch sagt, wie beim Streaming gilt auch hier, Musik, Filme und andere Werke darf man in der Schweiz zum privaten Gebrauch auch von Gratisportalen legal downloaden. Artikel 19 Absatz 1 Urhebergesetz. Also Leute im Internet sagen, dass man das hier in der Schweiz legal machen kann.
Gut.
Alle anderen aus Deutschland, die kaufen es bei eBay. Die kaufen quasi die zweite Staffel von eBay für 32 Euro. 34. mit 3,30 Euro Sparversand aus den Vereinigten Staaten.
Nice.
Oder so. Ja, so macht man das halt. Genau.
Wunderbar. Dann sind wir durch für
heute. Und ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und wir sehen uns vermutlich, hören uns vermutlich in 2 Wochen oder sowas wieder. Wie immer werden wir es kurzfristig nicht ankündigen und ihr werdet das dann merken.
Direkt am gleichen Tag merken, wenn das warum wir mal wieder am Montag gesendet haben.
In euer Podcatcher landet oder wie auch immer. Also, bis denn dann. Tschö, tschö.
Ciao, ciao.
Bye, bye.